Herzlich willkommen zu Ihrem Profilreading. Ich darf Ihnen auch herzlich gratulieren, dass Sie sich dazu entschlossen haben. Sie werden feststellen, dass es sich dabei um einen wesentlichen Schritt in die Richtung einer gesteigerten Selbsterkenntnis handelt und dass Ihnen die hier dargelegten Informationen auch in Ihrem ganz normalen alltäglichen Leben definitiv hilfreich sein werden. Im Idealfall haben Sie bereits ein Online-Einstiegsreading oder ein normales Grundreading erhalten? Im Idealfall deswegen, weil Typusstrategie Autorität und auch eine Kenntnis speziell Ihrer offenen Zentren eigentlich eine sehr notwendige Grundlage bildet, um die Information, die aus dem Profilreading hervorgeht, bestens einordnen zu können. Ungeachtet dessen, sollte das nicht der Fall sein, brauchen Sie sich insofern keine Sorgen zu machen, Sie werden den kompletten Inhalt dieses Readings trotzdem sehr gut verstehen können. Aber es wäre in jedem Fall eine sehr, sehr herzliche Empfehlung, dass Sie sobald als möglich das Online-Einstiegsreading nachholen, weil das Profilreading eigentlich gedacht ist als der zweite Schritt, also als der Schritt nach dem Online-Einstiegsreading. Und wenn Sie dann beides kennengelernt haben, dann glaube ich auch, Sie werden mir zustimmen, dass das ein sehr guter Vorschlag ist. Jetzt wollen wir aber mit etwas beginnen, was logischerweise am Anfang einer solchen Betrachtung stehen muss. Was genau ist denn eigentlich das Profil? Weil das erste Besondere daran ist, wenn Sie Ihre Körpergrafik ansehen, und ich würde Ihnen auf alle Fälle sehr empfehlen, dass Sie Ihre Körpergrafik vor sich liegen haben, während Sie sich dieses Reading anhören. Wenn Sie die Körpergrafik ansehen, dann sticht Ihnen sozusagen das Profil nirgends ins Auge. Nicht? Wenn wir über ein Zentrum sprechen beispielsweise, naja, das ist ganz offensichtlich. Wenn wir über Kanäle sprechen, die Verbindungen zwischen den Zentren, das ist ganz offensichtlich, dass die existieren in der Körpergrafik. Aber das Profil sehen Sie in der Körpergrafik selber nicht. Das allein weist schon darauf hin, dass wir sozusagen mit einer speziellen, mit einer anderen Informationsebene zu tun haben. Wo Sie das Profil erkennen können, das ist in den beiden Listen, der schwarzen und der roten Liste, und dort ganz oben bei den Sonnenpositionen. Also wenn Sie jetzt auf diese Sonnenposition schauen, auf der schwarzen Seite, dann steht zuerst mal irgendeine Zahl zwischen 1 und 64, die beschreibt das sogenannte Tor oder Hexagramm, dann gibt es einen Punkt und dann steht eine Zahl zwischen 1 und 6. Das heißt, auf der bewussten Seite verfügt jedes Profil über eine Qualität, die durch eine der Zahlen zwischen 1 und 6 beschrieben wird. Und was die Basis davon ist, darauf komme ich in einer Minute zu sprechen. Und das Gleiche gilt jetzt auch auf der unbewussten Seite. Das heißt, auch dort haben Sie zuerst mal neben dem Sonnensymbol eine Zahl von 1 bis 64, einen Punkt, und dann eine Zahl von 1 bis 6. Und die Kombination dieser beiden nach dem Punkt stehenden Zahlen, die ergeben das Profil. Also, Sie können das ja jetzt gleich durchprobieren. Wenn Sie jetzt auf der rechten Seite eine 1 stehen haben und auf der linken Seite eine 3, dann lautet Ihr Profil 1,3 und das steht dann auch auf dem Ausdruck drauf. Oder wenn Sie auf der rechten Seite die 6 haben und auf der linken Seite die 2, dann ist Ihr Profil 6,2 und genau das steht auf dem Ausdruck. Also das wird abgeleitet von den Linien der Sonne. So, was ist denn jetzt so eine Linie? Das, was zur Kalkulation der Körpergrafik führt, ist ja eine Zuordnung der I Ching-Hexagramme zum Sternenkreis. Und das Hexagramm ist natürlich das Hexagramm, das heißt, das Hexagramm besteht aus 6 Linien, weil Hexa ist ja sozusagen die griechische Bezeichnung für 6. Das heißt, das Hexagramm, wenn man das wörtlich übersetzt, heißt es ein 6-Linien-Zeichen. Ja, Gramm, nicht? Das hat mit dem Schreiben zu tun. Also das 6-Linien-Zeichen und daher gibt es also 6 Linien und daher können auch nicht mehr Linien im Profil vorkommen. Also das ist sozusagen mal die Basis, wie Sie das überhaupt in der Körpergrafik finden können. Und daraus ergeben sich schon einige sehr interessante Dimensionen. Die erste Dimension ist die Unterschiedlichkeit zwischen der schwarzen und der roten Seite. Man muss sich ja vorstellen, das hat ja einen Grund, dass dass eine Hälfte der Aktivierungen in schwarz eingezeichnet ist und die andere in rot. Das weist auf einen gewaltigen Unterschied hin. Es weist auf den Unterschied von bewusst und unbewusst hin. Und das heißt, für unser Verständnis ganz wichtig, jedes Profil besteht aus einer Komponente, die dem betreffenden Menschen bewusst ist. Es besteht aber auch aus einer Komponente, die ihm zuerst mal nicht bewusst ist. Und das heißt, wir sehen uns selbst nicht vollständig. Unsere natürliche Perspektive im Rahmen des Profils ist das zu sehen und darauf gleichsam zu fokussieren, was bewusst ist, und damit identifizieren wir. Und das, was unbewusst ist, das erkennen wir nicht direkt und es ist sehr, sehr schwer, es zu beobachten. Es wird natürlich viel leichter, es zu beobachten, wenn Sie die entsprechende Qualität kennen. Das ist einer der Gründe, warum ich vorhin gesagt habe, die Kenntnis dieses Profils wird Ihnen auch praktisch sehr viel nützen. Weil eine der Schwierigkeiten in diesem Bewusst-Unbewusst-Thema ist natürlich, die unbewusste Qualität, die Ihnen nicht greifbar ist, die wirkt sich mindestens genauso stark aus wie die bewusste Qualität. Aber Sie sind nicht damit identifiziert. Das heißt, es erscheint Ihnen dann oft so, wie, das bin ich gar nicht. Wieso passiert das in meinem Leben? Darum habe ich quasi gar nicht gebeten, aber es passiert immer wieder. Und es passiert immer wieder, weil es quasi ein verborgener Teil von Ihnen ist. Und es meint nicht ein Schatten oder etwas Negatives. Es ist einfach für das Bewusstsein nicht direkt beobachtbar, sondern bestenfalls indirekt. Das heißt, was dieses Profilreading leisten wird, ist, dass es Ihnen ein vollständigeres Bild über sich selbst vermittelt. Nicht in der Gesamtheit, wir haben ja viele rote Aktivierungen in der Körpergrafik, aber jetzt auf dieser ganz wichtigen Ebene des Profils. Und dementsprechend werden wir dann, wenn wir beginnen, die Linien zu besprechen, müssen wir schlussendlich auch unterscheiden, ob es sich dabei um eine bewusste oder unbewusste Qualität handelt. Und dann kommt vielleicht das Faszinierendste überhaupt. Die schwarze Seite beschreibt also nicht nur das, was Ihnen bewusst ist. Sie beschreibt auch ganz stark den Charakter Ihres Verstandes und sie beschreibt, man könnte durchaus sagen, Ihren archetypischen Lebenszweck. Also die Rolle, die Sie dazu da sind, bewusst in der Welt zu spielen. Und bewusst heißt nicht, dass es Ihnen bewusst sein muss als Rolle, aber eben als Qualität, die Sie gut beobachten kann, mit der Sie sich sozusagen familiär fühlen. Die unbewusste Seite beschreibt Qualitäten des Körpers und des Gehirns. Also die schwarze Seite wird auch uns Hinweise geben auf die Natur des Verstandes und auf die übergeordnete Rolle, die Sie auf der Bühne des Lebens spielen, eben wirklich eine sehr archetypische Qualität. Aber der Körper hat sozusagen auch eine archetypische Qualität. Und wenn wir die Linie tief genug verstehen, was auf der körperlichen Seite schwieriger ist als auf der bewussten Seite, dann gewinnen wir wiederum sehr wertvolle Einsichten in die Natur des Körpers und des Gehirns. Und das wiederum ist ein sehr wertvoller Beitrag zur Gesunderhaltung des Menschen. Und dann kommt die ganz große Herausforderung, die darin besteht, dass wenn wir über das Profil als Ganzes sprechen, dann haben wir genau dieses berühmte 1 plus 1 ist 2. Also das eine ist die bewusste Linie, das andere ist die unbewusste Linie. Die kann ich jede für sich betrachten und sie gibt mir eine wertvolle Information, das ist überhaupt keine Frage. Aber das Profil selbst ist ein drittes, das größer ist als die Summe dieser Teile, also ein Quantum, ja, ein Quantumphänomen. Und das zu erfassen, das ist möglich, aber es ist erstens nicht einfach und zweitens muss man es von verschiedenen Perspektiven heraus bewerkstelligen, damit ein runder, ein gesamter Eindruck entstehen kann. Also das ist das Herzstück dieses Profilreadings. Danach müssen wir das aber wieder in Verbindung setzen mit jenen Elementen, die Ihnen hoffentlich schon bekannt sind. Und das heißt in erster Linie mit dem Typus und seiner Signatur, seiner Erfüllung und seiner Falle, der Strategie und der Autorität. Es gibt hier ja mannigfache Varianten und in jeder dieser Varianten drückt sich das Profil unterschiedlich aus. Und danach werden wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir werden auch das Geschlecht mit einbeziehen. Und das muss man erklären, warum. Die Körpergrafik selbst zeigt uns ja quasi keinen Geschlechtsunterschied. Also, wenn Sie jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren sind, dann haben Sie ganz genau dieselbe Körpergrafik, ganz egal, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Warum sollte man jetzt also bei der Betrachtung des Profils das Geschlecht mit einbeziehen? Weil wir natürlich alle eine absolut nicht zu vermeidende Konditionierungsgeschichte haben und weil diese Konditionierungsgeschichte unglaublich stark geprägt ist durch das, was als Geschlechtsunterschied in der Welt wahrgenommen, für richtig gehalten und zum Teil durch Konditionierung aufrechterhalten wird. Das heißt, wenn wir das Geschlecht mit einbeziehen, dann beziehen wir ein Element mit ein, das eben nicht in der Körpergrafik vorkommt, aber im realen Leben eine ganz unglaublich starke Rolle spielt. Und damit setzen wir quasi einen Schritt, der die Erfassbarkeit in Ihrem praktischen Leben verbessern soll. Und schlussendlich werden wir uns dann auch noch mit der Altersgruppe beschäftigen. Weil einer der Aspekte, die oft ein bisschen zu kurz kommen im Human Design, ist das Verständnis, dass ein Element, auch wenn es gegeben ist und wenn es sich auch als Thema nicht verändert, dass dieses Element trotzdem zu einem Prozess in der Zeit führt. Ich muss mich also auch fragen, wenn wir jetzt dann zum Beispiel eine dieser Linien betrachten, ich muss mich eben auch fragen, wenn ich mir die Polarität anschaue, in der diese Linien operieren, wohin kann das im Laufe der Zeit führen? Wie beginnt es zum Beispiel natürlich in der Jugend, in den jungen Jahren, als Kind, als Jugendlicher, als Mensch bis 30, so grob der erste saturnische Zyklus, der das Erwachsenwerden beschreibt? Wohin entwickelt sich das dann im Erwachsensein? Was sind die Hauptoptionen? Und schließlich, wozu kann das führen im besten Fall, nämlich wenn wir sozusagen unseren Daseinszweck auf eine Art und Weise erfüllen lernen, der auch tatsächlich für uns als das einmalige Wesen, das wir sind, erfüllend ist. Und damit, so hoffe ich, wird insgesamt ein sehr umfangreiches, ein tiefgehendes und trotzdem praktisch anwendbares Bild einer Ebene entstehen, die ganz, ganz wichtig ist und die jedenfalls bisher eben zum Beispiel im Online-Reading nicht besprochen wurde. Jetzt muss man aber trotzdem nochmal zurück zur Grundfrage, was ist denn jetzt eigentlich das Profil? Ich habe zuerst die Betonung gelegt auf den Unterschied zwischen bewusst und unbewusst, aber was ist jetzt dieses Profil als Ganzes? Und da hat es eigentlich immer diesen Vergleich gegeben des Kostüms. Also das Kostüm, das wir tragen. Und ja, das ist eine gute Beschreibung. Trotzdem, ich persönlich bevorzuge die Haut, in der wir drinnen stecken. Und diese Haut ist auch ein Kostüm, das ist kein Widerspruch, weil das Wesen, das Sie eigentlich sind, ist nicht sichtbar. Das Wesen, das Sie eigentlich sind, ist unsichtbar und für unsere Zwecke können wir durchaus sagen, ewig. Aber Sie sind nun mal hier und solange Sie hier sind, haben Sie eine Rolle auf der Bühne des Lebens zu spielen. Eine Rolle, die uns eben leider überwiegend nicht bewusst ist. Aber es ändert sich nichts dadurch. Wir sind hier, um eine Rolle auf der Bühne des Lebens zu spielen. Und das erste Kostüm, könnte man sagen, das wir tragen, das ist die Haut und das ist dieses Profil. Sie können sich vorstellen, wenn Sie mit mir einen Moment bei diesem Vergleich bleiben, dann können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, stellen Sie sich einen Schauspieler vor, der ein Kostüm trägt, das er nicht kennt und auf der Bühne des Lebens steht und eine Rolle spielt, von der er nichts weiß. Man kann sich vorstellen, wie diese Aufführung aussehen wird. Der arme Schauspieler wird eine schwere Zeit auf der Bühne haben und sich vielleicht mit viel Glück im Laufe der Zeit ein bisschen in seine Rolle einfinden, aber er wird im Grunde nicht verstehen, worum sich dabei handelt. Er wird sich immer wieder schwer tun, er wird jede Menge unnötiger Irrtümer begehen und so weiter. Jetzt mit Typusstrategie und Autorität bekommen Sie das wirklich einmalige Werkzeug, sich auf der Bühne des Lebens so zu bewegen, dass es für Sie richtig ist, auch wenn Sie nicht wissen, welche Rolle Sie da zu spielen haben. Also sozusagen, Sie agieren nach wie vor im Blindflug. Aber das macht nichts, weil Sie eben mit Strategie und Autorität ein Werkzeug haben, das Ihnen das Navigieren auf dieser Bühne gestattet und zu einem besseren Leben führt und zu einer Entfaltung Ihrer Einmaligkeit. Das ist hervorragend. Aber Sie verstehen noch immer nichts über Ihre Rolle. Und wenn wir jetzt dieses Profil, so hoffe ich, umfangreich und tiefgehend erfassen, dann verstehen Sie etwas über Ihre Rolle und das wird es Ihnen beträchtlich leichter machen. Einerseits zu dem, was in Ihrem Leben geschieht, Ja zu sagen, weil vieles von dem, was in Ihrem Leben geschieht, haben Sie sich ja nicht ausgesucht, ist Ihnen doch schon aufgefallen. Ja? Sie werden jetzt nicht jedes Mal die Möglichkeit haben, eine wunderbar korrekte Entscheidung zu treffen, wo Sie gefragt werden oder eingeladen werden oder sonst irgendetwas. Das Leben stellt Sie vor Situationen, das Leben stellt Sie vor Aufgaben. Das ist aber nicht zufällig, sondern das hat schon, in den meisten Fällen jedenfalls, mit Ihrer Rolle zu tun. Und indem Sie diese Rolle kennen, können Sie ein sehr wichtiges Stück Ihres Daseins annehmen, verstehen und bejahen. Und um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, wenn der Schauspieler auf der Bühne jetzt endlich mal die Information kriegt, worin mal grundsätzlich seine Rolle besteht, dann wird er sich selbstverständlich ganz anders auf dieser Bühne bewegen können. Er wird mit dem, was er auf der Bühne wahrnimmt, ganz anders umgehen können, er wird es einordnen können. Mit anderen Worten, es wird wieder mal alles wesentlich leichter, und zwar selbst dort, wo es schwer ist. Gut, ich hoffe, dass Ihnen das jetzt so eine sinnvolle Einstimmung war. Und jetzt geht sozusagen los. Einführungen dürfen auch nicht zu lang sein. Und es geht los zuerst mal mit der bewussten Linie Ihres Profils und danach mit der unbewussten Linie Ihres Profils. In der Metapher des Hauses entspricht die fünfte Linie dem Balkon. Und wie man sich schon vorstellen kann, wenn jemand auf dem Balkon steht, naja, er wird gesehen. Die Leute, die auf der Straße vorbeigehen, können diese Person auf dem Balkon sehen, aber nicht wirklich deutlich. Der ist sozusagen zu weit weg, der ist in gewisser Weise auch enthoben, also man sieht ihn nicht direkt ins Angesicht. Man schaut also hinauf und sieht eine ungefähre Gestalt und es ist dieses Ungefähre, dieses nicht deutlich sehen können, das ein wesentliches Merkmal der fünften Linie ist. Aber zuerst mal wollen wir uns das ein bisschen systematisch anschauen. Das zentrale Stichwort der fünften Linie oder die zentralen Stichworte der fünften Linie sind der Begriff von Ketzer, Ketzerin bzw. Universalisierung. Jetzt Ketzer, Ketzerin ist natürlich ein quasi historisch befrachteter Begriff. Bei Ketzerei denkt man an religiöse Sekten. Also damit hat das jetzt nicht in den meisten Fällen nichts zu tun. Also der Gründer einer religiösen Sekte ist höchstwahrscheinlich eine fünfte Linie. Aber wenn man in Betracht zieht, dass also etwa ein Drittel aller Menschen eine fünfte Linie im Profil hat, dann ist es natürlich nicht so, dass wir es mit Milliarden von Religionsgründern zu tun haben, sondern der Ketzer beschreibt eigentlich jemand, der unkonventionell ist. Unkonventionell, aber nicht nur als eine Eigenschaft, die zu diesem Menschen gehört, so wie ich verhalte mich halt unkonventionell, sondern es ist schon etwas Neues, etwas Unkonventionelles, etwas sehr Ungewöhnliches, das den Anspruch hat, besser zu sein. Also von daher kommt dann im Grunde die Universalisierung. Das heißt, im Ketzer liegt schon auf alle Fälle die Überzeugung, dass das Neue, das er oder sie zu bringen hat, etwas Besseres ist als das Existierende. Also in dem Sinn bedeutet die Ketzerei, so wie sie hier verstanden wird, immer auch eine potenzielle Herausforderung des Etablierten, und zwar eine relativ direkte. Wenn ich davon überzeugt bin, dass mein System von was auch immer besser ist als das Existierende, dann greife ich quasi das Existierende direkt an. Also auch wenn es sozusagen nichts mit persönlichen Dingen zu tun hat. In dem Moment, wo ich sage, mein Verfahren der Spritzgusserzeugung ist besser als das Etablierte, bin ich eine Bedrohung für das Etablierte. Also der Ketzer ist die direkte Bedrohung des Etablierten. Und der Grund, warum er das sein kann, warum kann der Ketzer ein Ketzer sein? Der ist eigentlich, wenn sie eine fünfte Linie haben, was ja der Fall ist, das Allerwichtigste zu verstehen. Die fünfte Linie hat ein enormes Projektionsthema. Und die Projektion, die hier gemeint ist, ist sozusagen eine von außen auf die fünf zukommende Projektion. Das heißt, die fünf tut quasi nichts dafür. In einer fünften Linie sehen andere Menschen typischerweise, was sie gerne hätten. Und das ist ebenfalls typischerweise, zumindest zu Beginn eines Prozesses, eine positive Projektion. Naja, positive Projektion heißt also, ich suche jemanden, der mir den Weg erklären kann. 20 Leute gehen auf der Straße vorbei, 2 davon sind fünfte Linien. Die beiden werden gefragt, weil da ist die Projektion, der oder die kennt den Weg. Sie gehen auf eine Party, sind auf der Suche, sagen wir mal, nach Freundschaft, Gesellschaft, vielleicht sogar Partnerschaft. Die Menschen, die sie sofort anziehen, sind die fünften Linien. In denen sehen sie die Möglichkeit dafür, die Möglichkeit oder sogar die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Also die fünfte Linie wird sozusagen gesehen als Wunscherfüller, als Retter, als Problemlöser. Und das macht sie attraktiv. In vielen kleinen Kontexten, so wie können Sie mir den Weg erklären, aber natürlich auch in den großen Dingen. Denn wenn sich 10 Leute um einen Job bewerben, die fünfte Linie wird immer bessere Karten haben als jede andere. Aber alles hat seinen Preis. Der Preis dieser positiven Erwartung, Verzeihung, der Preis dieser positiven Projektion ist, dass man immer unter einem Erwartungsdruck steht. Also in Ihrem ganz konkreten Fall, stellen Sie sich vor, Sie waren noch nicht mal richtig geboren. Haben schon alle möglichen Leute in Ihnen etwas gesehen. Je nach Situation. Wenn Ihr Vater musikalisch war, aber aufgrund seiner Lebensumstände das nicht zu seinem Beruf machen konnte, dann sieht er in Ihnen den Sohn oder die Tochter, die in der Lage sein wird, seinen eigenen Traum zu erfüllen. Wenn die Mutter eine ganz andere Vorstellung hat, eine ganz andere Erwartung, dann ist die auch da. Die Erwartung, dass man ein Familienmensch sein wird, die Erwartung, dass man im Alter für sie sorgen wird, die Erwartung, dass man etwas Bestimmtes lernen oder sein oder machen wird. Erwartung, Erwartung, Erwartung. Und solange die Erwartung aufrecht ist, wird sie ganz leicht zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Lassen Sie uns beim Beispiel der Musikalität bleiben. Nehmen wir mal an, unsere fünfte Linie wird also von einem oder beiden Elternteilen, warum auch immer, als musikalisch gesehen. Und daher besteht durchaus die Erwartung, dieses Kind wird sich musikalisch entwickeln, wird sich für Musik interessieren, wird ein Instrument lernen, wird singen lernen, wird in eine musikalische Richtung gehen. Diese Erwartung führt selbstverständlich zu ganz bestimmten Reaktionen. Während das Kind aus dem Nachbarhaus mit 3 Jahren eine Spielzeug-Eisenbahn bekommt, bekommt dieses Kind eine Trommel, eine Flöte, eine Harmonika, also irgendwas Musikalisches. Und wenn dieses Kind auch nur einmal da hineinbläst oder einmal auf eine Taste drückt und es kommt irgendein Ton raus, der als Ton erkennbar ist, gibt es sofort Zustimmung, gibt es Applaus, ja, super machst du das, herrlich, mach weiter. Das heißt, das Kind wird systematisch konditioniert, durch die Erwartung der Eltern wird es systematisch konditioniert, sich in die Richtung zu entwickeln, die von ihm erwartet wird. Und das selbstverständlich auch dann, wenn das überhaupt nicht für dieses Kind quasi zutreffend ist. Das Kind ist vielleicht nicht musikalisch, das würde viel lieber mit einem Fahrrad fahren, als mit der Trommel zu spielen oder mit der Ziehharmonika. Aber weil die Konditionierung, weil die Verstärkung, weil die Belohnung da ist, gibt es da eine enorme Eigendynamik. Das heißt, das Erste, was man wissen muss als fünfte Linie, die Erwartungen anderer haben eine enorme Auswirkung und Kraft und können die fünfte Linie ganz leicht in eine bestimmte Richtung führen oder verführen, weil es ist wunderbar, so attraktiv zu sein. Denn diese Erwartung, die macht mich ja attraktiv. Ah, das ist fein. Alle kümmern sich um mich. Alle finden mich gut. Aber eben nur, solange ich ihre Erwartungen erfülle. Und dazu kommt natürlich, dass weil die Erwartungen an die fünfte Linie universell sein können. Das heißt, jeder Mensch kann irgendeine Erwartung an eine fünfte Linie haben und selbstverständlich auch vollkommen unterschiedliche oder auch widersprüchliche Erwartungen, ist es letztlich unmöglich, die zu erfüllen. Das heißt, früher oder später kommt es zur Enttäuschung. Sie sind, beziehungsweise Sie waren ein fünftes Linienkind, und an einem bestimmten Punkt haben Sie ganz sicher Ihre Eltern enttäuscht und Ihre Lehrer enttäuscht. Und falls Sie welche hatten, Ihre Geschwister enttäuscht und Partner enttäuscht und Freunde enttäuscht. Und warum? Weil an einem bestimmten Punkt haben Sie deren Erwartungen nicht erfüllt. Entweder weil sie nicht konnten, weil sie nicht wollten, weil sie vielleicht gar nicht wussten, dass diese Erwartungen bestehen. Auf alle Fälle ist es passiert. Und dann kommt die Kehrseite heraus, die Kehrseite der Projektion meine ich, die darin besteht, was vorher sozusagen eine positive Übertreibung war. Du bist der oder die Gute. Du wirst das Problem lösen, du wirst meinen Wunsch erfüllen, du wirst dieses oder jenes werden oder tun. Diese positive Projektion kehrt sich dann im Moment der Enttäuschung in die negative um. Und die negative Enttäuschung ist eben nicht neutral. Enttäuschung ist nicht sozusagen schade, dass du meinen Wunsch nicht erfüllst, sondern Enttäuschung, da ist ein Groll drinnen, ein Vorwurf. In der Enttäuschung ist das enthalten, wenn du nur gewollt hättest, nicht du nichtsnutziges Miststück, wenn du nur gewollt hättest, dann hättest du meine Erwartungen erfüllen können. Mit anderen Worten, dann kippt die Projektion ins Negative und ist genauso verzerrt wie vorher im Positiven. Das heißt, dann wird man gesehen als Nichtsnutz, als Scharlatan, als Betrüger, als jemand, der andere hintergangen hat. Mit anderen Worten, das Kernthema, das dann da ist, ist Schuld und Vorwurf. Und das ist die Rolle und in diesem Sinne natürlich auch das Schicksal der fünften Linie. Jetzt kann man sich schon vorstellen, wozu führt denn das? Am Anfang ist man natürlich naiv. Am Anfang freut man sich über Zustimmung und Lob und Attraktivität und sozusagen alles ist heiter und sonnig. Aber es kann natürlich auch ganz schnell in die andere Richtung gehen und dann wird man bestraft. Wenn die fünfte Linie die Erwartung nicht erfüllt, dann wird sie bestraft. Und diese Bestrafung ist furchtbar. Das ist so wie aus dem Himmel mit einem Expressfahrstuhl in den siebten Kreis der Hölle. Jetzt bin ich nichts wert. Jetzt bin ich schuld. Jetzt bin ich der letzte Dreck. Und wir müssen ja in Rechnung stellen, dass ja kein Mensch im Grunde eine Ahnung hat, wer er oder sie ist. Wie soll denn ein 12-Jähriger, ein 15-Jähriger oder eine 17-Jährige wissen, wer sie ist? Das heißt, das Urteil der anderen, gerade in den formenden Jahren der Kindheit und der Teenagerjahre, ist ja enorm wichtig, weil wir uns selbst quasi wahrnehmen durch die Augen der anderen, wie Menschen auf uns reagieren, wie Menschen uns beurteilen, wie Menschen mit uns umgehen. Und da erlebt sozusagen jede fünfte Linie eine Art Heiß-Kalt-Wechseldusche. Und die kalte Dusche, die ist ganz schön bitter. Das heißt, wir kriegen im Laufe der Zeit natürlich einen Menschen, der sehr, sehr skeptisch wird. Dem Dinge passieren, die er überhaupt nicht versteht. Auf der einen Seite in den Himmel gelobt, auf der anderen Seite in die Hölle verdammt und manchmal ohne überhaupt zu wissen, woher kommt das. Also was wir haben in der fünften Linie, das ist das Thema der Paranoia. Und die Paranoia ist im Grunde eine tiefe Angst, letztlich aus der Erfahrung kommen, eine tiefe Angst oder auch eine tiefe Unsicherheit einfach darüber, sehen mich denn die Menschen? Meinen die mich wirklich? Ist das real? Kann ich mich darauf verlassen? Oder ist das wieder nur so ein Gespinst, das zusammenbrechen wird und nachher werde ich auf irgendeine Art und Weise bestraft? Selbst wenn es unter Anführungszeichen nur der Liebesentzug ist, der Aufmerksamkeitsentzug. Das heißt, in der fünften Linie, das spüren Sie jetzt, glaube ich, schon sehr schön, das sind Triumph und Untergang, sind ganz nahe zusammen. Die Macht dieser Projektion kann man sich nicht groß genug vorstellen. Es gibt einen Versuch, der mal gemacht wurde. Da hat man zwei Gruppen von Ratten, die vollkommen ident waren. Also genetisch ident, nach gleichen Richtlinien aufgezogen, auf dieselbe Art gefüttert, vollkommen zwei identische Gruppen von Ratten. Hat man zwei Gruppen von Wissenschaftlern gegeben. Und diesmal wurden nicht die Ratten untersucht, sondern die Wissenschaftler. Der einen Gruppe von Wissenschaftlern wurde gesagt, ihr habt die cleversten Ratten, die je gezüchtet wurden. Das sind seit Generationen Spezialisten, um durch komplizierte Labyrinthe zu finden. Also die werden diese Aufgaben sehr wahrscheinlich hervorragend bewältigen. Der anderen Gruppe, die genau die gleichen Ratten bekommen hat, hat man gesagt, das sind so ziemlich die dümmsten Ratten, die wir je hatten. Die haben seit Generationen nicht gelernt, durch die Labyrinthe zu gehen. Die werden wahrscheinlich furchtbare Ergebnisse erzielen, ganz schlechte Ergebnisse. Und jetzt darf man sich ja vorstellen, die Kommunikation zwischen einem Wissenschaftler im Labor und einer Gruppe von Ratten ist ja jetzt nicht überbordend. Nicht? Also die halten ja jetzt nicht Händchen und erzählen sich ihre Lebensgeschichte. Und Sie erraten es schon, warum ich Ihnen die Geschichte erzähle. Es gab einen mehr als signifikanten Unterschied zwischen den Leistungen dieser beiden Rattengruppen. Also wenn die Erwartung eines relativ kühlen, nüchternen Laborwissenschaftlers Ratten gegenüber deren Leistungen beeinflussen kann, wie schaut es mit einem Kind aus in der Familie, in der Schule, in der Firma oder später natürlich auch in der Partnerschaft? Und das ist jetzt die eigentliche Herausforderung für die fünfte Linie, das ist die eigentliche Herausforderung für Sie. Wie finden Sie mal heraus, ob eine Erwartung, die jemand an sie hat, quasi gerechtfertigt ist. Also ist das etwas, was sie erfüllen können und wollen oder eben nicht? Und da muss man ehrlich sagen, das ist ohne Strategie und Autorität praktisch unmöglich. Der Erwartungsdruck an sich ist schon ein so starkes Instrument. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wer ich bin, beziehungsweise wenn ich nicht weiß, wie ich verlässlich herausfinden kann, ob etwas Bestimmtes für mich richtig ist oder nicht, dann werde ich hin und her geworfen durch diese Erwartungen, bin mir nicht sicher, soll ich nicht. Also das ist ein einziges Drama. Und immer die Angst, schuld zu sein, und immer die Angst, verurteilt zu werden. Kein Wunder, dass sich manche fünften Linien am liebsten verstecken. Nein, fünfte Linie, die kommt oft nach Hause und zieht als erstes die Vorhänge zu. Okay, soweit so klar. Was hat das jetzt bitte mit dem Ketzer und der Ketzerin zu tun? Wie kommt das jetzt zur Universalisierung? Jede Linie hat ihren Triumph, jede Linie hat den Moment, wo sie sozusagen ihre Erfüllung findet. Und die Erfüllung der Fünf kommt natürlich dann zustande, wenn die Erwartung, die im Außen gehegt wird, also mit anderen Worten die Projektion, die positive Erwartung, wenn die mehr oder weniger zufällig zusammenfällt mit dem, was diese Fünf wirklich liefern kann. Und das, was sie eine Chance hat zu liefern, das ist in irgendeinem Bereich des Lebens etwas, was besser ist als das Bestehende. Das war ja das Wesen der Ketzerei von Anfang an. Und dann kann sie natürlich liefern. Das heißt, dann kann sie die Erwartung erfüllen, dann sind alle glücklich und ihr Ruf verbreitet sich. Bei einer 5 muss man sich auch immer darüber im Klaren sein, da verbreitet sich immer etwas. Da gibt es den guten Ruf und den schlechten Ruf. Und wenn die 5 liefert, wenn es etwas gibt im Leben dieser 5, wo sie wirklich liefern kann, dann hat sie sozusagen, baut sie einen Nimbus auf, einen Ruf, dann wird sie quasi berühmt. Ich meine, es ist kein Zufall, wenn man sich zum Beispiel Profile von Prominenten anschaut, also wenn wir sozusagen in die Kunst gehen, also Sänger, Schauspieler, Leute, die eben auf der Bühne stehen, Leute, die auf der Bühne stehen, da sind ganz viele fünfte Linien dabei, weil natürlich die Projektion hier eine doppelt wichtige Rolle spielt. Wenn die Leute sozusagen sich einen abkreischen, weil irgendein Sänger oder irgendeine Sängerin auf der Bühne steht, dann ja, natürlich, die müssen schon definitiv was können. Aber das, was ihnen sozusagen den besonderen Glanz gibt, das ist die Projektion des Publikums. Und in dem Fall, wenn alles gut geht, passt die Leistung, das was geliefert werden kann von der 5 und die Projektion des Publikums zusammen, und dann macht es nichts, dass man mit diesen Menschen gar nichts näher zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Für die 5 ist das besser. Weil jede Projektion, weil sie so übersteigert ist, weil sie im Grunde etwas erwartet, was kein Mensch wirklich leisten kann, jede Projektion wird zumindest beschädigt, wenn man der 5 zu nahe kommt. Aber die 5 auf der Bühne, dort komme ich nicht zu nahe. Dort kann ich sozusagen anhand der Leistung zufrieden sein und meine darüber hinausgehenden Projektionen aufrechterhalten, weil sie nie auf die Probe gestellt werden. Das ist also auch wichtig für eine fünfte Linie zu wissen. Unter diesem Aspekt funktioniert sie am besten, wenn sie nicht ständig da ist und wenn sie nicht zu nahe da ist. Das heißt, ihre beste Wirkung, wenn man das jetzt einfach zusammenfasst, die beste Wirkung, die positivste Wirkung für die fünfte Linie selbst, hat sie sozusagen auf der Bühne. Dort, wo man etwas präsentiert, wo man etwas universalisiert, wo man etwas zu Leuten hinbringt, in gewisser Weise als Flaggschiff oder als Aushängeschild auch von etwas, weil wenn es von einer fünften Linie präsentiert wird, dann ist eben die Annahme da, dass es wirklich was Besseres ist und genau dadurch kann es sich auch tatsächlich verbreiten. Also, für die meisten fünften Linien spielt natürlich jetzt mal das Projektionsthema an sich die zentrale Rolle. Aber wenn Sie schon mal auf einer Bühne waren, wenn Sie das Leben mal auf eine Bühne führen sollte, das ist sozusagen ein Schlüssel im Verständnis. Dort kann die Projektion ganz uneingeschränkt zu meinem Vorteil sein, weil sie wird nicht beschädigt durch zu viel Nähe und sie wird natürlich auch nicht beschädigt durch Enttäuschung. Also das ist die Rolle des Ketzers, der Ketzerin. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man damit lernen muss, mit falschen Erwartungen von Menschen so umzugehen, dass es nicht schadet. Dass es ihnen als fünfter Linie nicht schadet. Und dazu gehört die Kunst des rechtzeitigen, nicht beleidigenden Neinsagens. Stellen Sie sich vor, Sie werden von jemandem angeschwärmt. Also, selbstverständlich, von einem Vertreter des anderen Geschlechts werden Sie angeschwärmt. Das ist, selbst wenn man überhaupt nicht interessiert ist an diesem anderen Menschen, tut das natürlich nicht weh. Also wenn mich jemand wirklich gut findet, wenn jemand wirklich an mir interessiert ist und das auch zum Ausdruck bringt, also das tut uns allen irgendwo, im Ego, im Herzen, wo auch immer, irgendwo tut uns das gut. Dazu kommt, dass ja jede fünfte Linie Angst hat zu enttäuschen, weil dann die positive Projektion in die negative umkippt und das ist nie ein schöner Moment. Das führt in solchen Situationen sehr häufig zu schwammigen Kommunikationen. Billig gesprochen, wenn Sie der andere oder die andere fragt, ob Sie einen Kaffee trinken gehen können, sagen Sie nicht nein, ich will nicht, sondern Sie sagen, naja, die Woche geht's aber ganz schlecht, vielleicht nächste Woche. Dadurch bleibt die Projektion natürlich aufrecht, die Projektion ist ja sowas wie eine Hoffnung und wie schon das Sprichwort sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, der andere projiziert weiter und freut sich auf die nächste Woche. Wenn dieses Spiel dann 4 Wochen so vor sich hin gegangen ist und in der 5. Woche dämmert es sozusagen dieser anderen Person, dass das wohl nichts mehr werden wird mit dem gemeinsamen Kaffee, dann ist verständlicherweise ein relativ großer Groll da und die negative Projektion entsprechend heftig und dann wird diese andere Projektion irgendwas Negatives über sie verbreiten. Die Kunst würde also in diesem Beispiel darin bestehen, wenn ich aufgrund meiner Strategie und Autorität, also meines legitimen Entscheidungsmechanismus, weiß, es tut mir leid, also mit dem Menschen will ich eigentlich nichts näher zu tun haben. Also es hat auch keinen Sinn, dass wir auf einen Kaffee gehen. Dann wird es also darum gehen, so früh als möglich, so klar als möglich, aber gleichzeitig mit einem gewissen Charme Nein zu sagen. Und das ist eine Kunst, die ganz wenige Menschen beherrschen. Speziell die fünften Linien tun sich schwer, weil die tun sich eh schon schwer mit dem Nein sagen. Und wenn man sich mit etwas schwer tut, ist man ja oft subjektiv unter Druck. Und dann kommt es eher besonders unfreundlich, besonders unvermittelt raus. Das ist so wie, jetzt muss ich das irgendwie vom Bein kriegen, ja, jetzt muss ich das erledigen. Das ist natürlich nicht sehr einfühlsam und das kann unnötig verletzen. Das kann die Enttäuschung sozusagen unnötig verstärken, den Selbstwert des anderen beleidigen, was auch immer. Also für jede fünfte Linie sollte in der Schule sozusagen einen Kurs belegen können, in dem man lernt, wie man auf eine klare, aber total freundliche Art Nein sagt. Und wenn Sie das noch nicht gelernt haben, das ist etwas, was ich Ihnen sehr, sehr, sehr ans Herz legen würde. Sie werden wesentlich mehr Klarheit im Leben haben und Sie werden wesentlich weniger negative Projektionen im Leben haben, wenn Sie diese Kunst erlernen und dort, wo es notwendig ist, auch ausüben. Es gibt aber auch noch eine andere Form, wie die fünfte Linie in Erscheinung treten kann. Das kann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein, aber ist vielleicht auch etwas, was Sie so im Ansatz schon mal kennengelernt haben. Speziell fünfte Linien, die sich des Projektionsthemas bewusst sind, die also quasi ihre Wirkung auf andere Menschen wahrnehmen, können das natürlich auch ausnützen. Also ich sage jetzt mal, der Hochstapler oder der Heiratsschwindler, das ist mit Sicherheit eine fünfte Linie, die sozusagen die Projektion quasi kaltschnäuzig ausnützt. Und das möchte ich jetzt gar nicht werten. Aber das Problem dabei ist, das objektive Problem, jenseits aller moralisch-ethischen Wertungen, das objektive Problem ist, dass sich über jede fünfte Linie ein Ruf verbreitet. Es gibt ein ganz altes eine ganz alte Metapher im Human Design über die fünfte Linie. Das ist sozusagen Dr. Jones, der mit zwei alten klapprigen Pferden und einem Planwagen im Wilden Westen von Dorf zu Dorf fährt und dort sein Allheil-Wundermittel anbietet. Und weil Dr. Jones nun mal eine fünfte Linie ist, kommen die Leute und kaufen das. Und das hilft gegen Haarausfall und gegen Zahnweh und gegen Unfruchtbarkeit. Es hilft gegen alles natürlich. Es ist ja ein Wundermittel. Und dann, wenn er sein Wundermittel verkauft hat, dann macht er natürlich, dass er fortkommt, bevor die Leute merken, dass es nichts wirkt. Wobei ein gewisser Placebo-Effekt könnte ihm sogar recht geben. Aber es wird genug Leute geben, die merken, dass es nicht wirkt. So, aber weil er eine fünfte Linie ist, spricht sich die Geschichte rum. Und eines schönen Tages kommt er in ein Städtchen, da haben sie von ihm schon gehört, obwohl er noch nicht da war. Und dort wird er dann geteert und gefedert und weggejagt. Also das ist sozusagen die Gefahr, sage ich mal, für die fünfte Linie, die einfach nur den schönen Schein ausnützt, die Projektion ausnützt, ohne irgendetwas zu liefern und hofft, sich immer aufs Neue davon machen zu können. Irgendeinmal klappt das nicht mehr. In diesem Sinne ist es zwar gut, sich der Wirkung bewusst zu sein, die man auf andere Menschen hat, und selbstverständlich kann eine fünfte Linie daraus auch beträchtliche Vorteile ziehen, aber die entscheidende Frage wird eben sein, kann die Erwartungen anderer mit dem, wer ich bin und was ich tatsächlich zu bieten habe, in Einklang gebracht werden. Wenn die fünfte Linie bewusst ist, so wie bei Ihnen, dann bedeutet das eine sehr starke Hinwendung zum anderen. Es ist eine transpersonale Linie. Und es bedeutet vor allem, dass Ihnen das Projektionsthema grundsätzlich bewusst ist. Das heißt, Sie sind sich dessen bewusst, dass Menschen an Sie Erwartungen haben. Das heißt nicht notwendigerweise, dass Sie immer genau wissen, welche Erwartungen das sind. Aber grundsätzlich, dass Sie nicht immer realistisch gesehen werden. Dass Sie Menschen anziehen, die Erwartungen an Sie haben. Das ist sozusagen keine Frage, das ist klar. Und es hat wie alles zwei Seiten. Auf der einen Seite ermöglicht es natürlich, mit der Projektion als solcher etwas besser umzugehen, weil man gleichsam nicht mit verbundenen Augen ins Messer hineinläuft. Andererseits bedeutet es aber auch, dass der Druck der Erwartung viel größer ist, weil Ihnen klar ist, dass der andere etwas von Ihnen erwartet. Weil Ihnen klar ist, dass wenn Sie die Erwartung nicht erfüllen, dann gibt es, na, ich will es nicht Strafe nennen, aber dann gibt es eine Abwertung, dann gibt es dieses Kippen der Projektion ins Negative. Und das bedeutet, Sie sind auf der Hut. Jede bewusste Linie ist sehr auf der Hut, ist immer sehr skeptisch, ist immer sehr vorsichtig, hat gleichsam die Sorge, dass die Erwartung, die da ist, eine unerfüllbare ist, dass die Projektion kippen wird, dass man die Schuld zugewiesen bekommt. Mit anderen Worten, die Paranoia, über die wir schon ganz kurz gesprochen haben, ist hier ein Thema des Bewusstseins und damit auch des Verstandes. Also das ist ein Verstand, der schaut hinaus in die Welt, der möchte im Grunde die richtigen Menschen finden oder erkennen, ist sich bewusst, dass die Person, das gesamte Wesen anziehend ist und hat gleichzeitig Angst davor, dass es aus den falschen Gründen geschieht. Und damit entsteht eine Spannung. Auf der einen Seite brauche ich den anderen, auf der anderen Seite ist es auch wunderbar, wenn mich dieser andere toll findet. Aber da ist immer diese Frage, wann kommt die Rechnung, kann ich liefern, werde ich enttäuschen, bin ich überhaupt gemeint? Weil das ist ja ein Problem. Man kann sich ja diese Projektion vorstellen wie einen Zaubermantel. Und eine bewusste fünfte Linie weiß sozusagen, dass sie diesen Zaubermantel trägt, aber sie weiß nicht unbedingt, wie sie gesehen wird. Und speziell jetzt in engeren persönlichen Beziehungen, dort wollen wir ja gesehen werden. Dort wollen wir ja angenommen sein, so wie wir tatsächlich sind. Das ist ja die tiefste Sehnsucht, die Menschen. Und wenn ich jetzt immer wieder die Erfahrung mache, dass ich zwar sehr beliebt bin, dass ich sehr attraktiv bin, aber oft genug gleichsam aus den falschen Gründen, dann ist es natürlich sehr schwer, jemanden an sich heranzulassen. Und dann ist es im Grunde auch schwer, jemandem gegenüber offen zu sein. Also wir haben es mit einer großen Vorsicht zu tun und die kann eben jederzeit wirklich in eine Paranoia abkippen. Es gibt also ganz sicher auch fünfte Linien, die sich quasi am liebsten verstecken, um sich mit dem gesamten Thema nicht auseinandersetzen zu müssen. Für den Verstand bedeutet das auch, das ist ein ganz spezieller Verstand, das ist ein spionierender Verstand, das ist ein schlauer, ein gewichter Verstand, das ist ein Verstand, der sich immer bemüht, etwas herauszufinden, und zwar natürlich ganz besonders über den anderen. Im Grunde ist er auf der Suche nach den richtigen Menschen, jene, deren Erwartungen ich entweder erfüllen kann, oder jene, die ich quasi brauche, um meine Erfüllung zu finden, weil durch die Projektion ist ja der richtige andere, kann mich gleichsam zu dem machen, wer ich bin. Ra, der ja selbst eine fünfte Linie war, also der Begründer des Human Design Systems, hat mal gesagt, ihr denkt, dass ich euch unterrichte, aber ihr habt mich sozusagen geschaffen. Und damit wollte er natürlich nicht sagen, dass er nicht unterrichten kann. Er wusste zweifellos, dass er unterrichten kann. Aber es ist eine Sache, unterrichten zu können, es ist eine andere, ein großer Lehrer zu sein. Und damit ich mit meinem Unterrichten können zu einem großen Lehrer werde, brauche ich sozusagen auch diese anderen, die mich so sehen. Also eben der positive, man könnte sagen der positive Projektionseffekt. Und selbstverständlich sind sie ein Mensch, der vom Bewusstsein und vom Verstand her, naja, von Ketzereien angezogen ist. Und Ketzereien sind sozusagen alle Systeme oder Lehren, die auf der einen Seite neu und unkonventionell sind und auf der anderen Seite das Potenzial haben, irgendetwas zu verbessern. Das heißt, der Ketzer ist in gewisser Weise auf der Suche nach der richtigen Ketzerei und das ist jetzt auch tatsächlich natürlich ein Schlüssel, weil die richtige Ketzerei, das wäre ja dann diejenige, die mir entspricht, diejenige, in deren Rahmen ich tatsächlich liefern kann und das wiederum wäre die Voraussetzung, um die Erfüllung als Ketzer oder Ketzerin zu haben. Ich bringe irgendwas in die Welt, das ist neu und besser, die Erwartungen der Menschen werden erfüllt und dann habe ich meine äußere Autorität erfüllt. Wir dürfen ja nie vergessen, wenn wir über den Verstand sprechen, der Verstand, wenn er versucht, unsere Entscheidungen zu treffen, ist er einfach immer ein Problem. Immer ein Problem. Er führt uns in die Irre, er führt zu den falschen Dingen, er führt in die Frustration, in den Zorn, in die Bitterkeit und in die Enttäuschung. Aber gleichzeitig hat der Verstand ein hohes Potenzial. Er kann als äußere Autorität einen ganz einmaligen Wert gewinnen. Aber dazu muss er zu seiner wirklichen Autorität finden, zu seiner einmaligen Autorität finden. Und das kann er erst, wenn er aufhört, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, der Verstand, der fünfte Linienverstand, der jetzt besonders neugierig ist in Bezug auf Ketzereien, auf das Neue, auf das Unkonventionelle, auf alles, womit man sozusagen die Welt verbessern kann, der ist deswegen so angezogen davon, weil er dort sein höchstes Potenzial findet, als äußere Autorität Erfüllung zu finden. Das dann natürlich, wenn man sich für alles interessiert, was quasi schräg ist, ungewöhnlich ist, neu ist, dass da natürlich auch vieles dabei ist, was den eigenen Erwartungen nicht entsprechen wird, ist auch klar. Man braucht sozusagen auch eine gewisse Geduld vielleicht, das Richtige zu finden. Aber prinzipiell ist das der richtige Weg für diesen Verstand, damit er später als eine äußere Autorität brillieren kann. Und als Verstand ist er natürlich quasi ständig misstrauisch, ist immer auf der Hut, jedenfalls so lange, bis er sich noch nicht auskennt, bis er noch nicht weiß, was sind genau die Erwartungen, die an mich gerichtet sind. Die bewusste 5 kann jetzt aber natürlich auch mit der Projektion bewusst umgehen im Sinne des Ausnützens. Also ich bin mir vielleicht bewusst, dass ich den Job bekomme, nicht weil ich die beste Qualifikation habe, sondern weil an mich Erwartungen gerichtet sind. Das ist aber per se nichts Negatives, weil in sehr vielen Fällen geht es ja darum, dass ich überhaupt eine Chance bekomme. Das heißt, obwohl wir auf der einen Seite die Paranoia haben, was wird wieder von mir erwartet, wo werde ich womöglich enttäuschen und habe dann mit dem Schuldthema umzugehen. Auf der anderen Seite ist das natürlich, ich bekomme eine Chance. Und oft genug, wenn ich eine Chance bekomme, kann ich sie ja nützen. Ich muss nicht unbedingt der Bestqualifizierte von 10 sein, um in meiner Tätigkeit erfolgreich sein zu können, sofern ich eine Chance bekomme. Also auch da, ne, das ist eine ganz starke Polarität, wo sozusagen Triumph und Elend ganz knapp nebeneinander sind. Aber die Basis oder die entscheidende Qualität ist natürlich schlussendlich immer, dass ich die Kernerwartung erfüllen kann. Weil dieser Verstand gleichsam beobachten kann, dass er bzw. das Wesen für andere attraktiv ist, beruht aber oft auch das Selbstvertrauen auf der Wirkung, die sie zum Beispiel auf andere haben. Also die beobachtbare Wirkung. Nicht, dass andere an ihnen interessiert sind, dass sich andere um sie bemühen, dass andere sozusagen das Beste von ihnen erwarten. Und das ist auch wunderbar, aber gleichzeitig besteht natürlich die Gefahr, dass ich vom Applaus abhängig werde. Es ist kein Zufall, dass viele Stars fünfte Linien sind. Und wir wissen alle, der Künstler braucht sozusagen das Publikum und den Applaus des Publikums. Je stärker das hereinkommt, das heißt, je mehr ich zum Beispiel meinen Selbstwert davon abhängig mache, dass ich von außen wohlwollend gesehen werde und Applaus bekomme, desto stärker wird aber wieder der Druck, die Erwartungen anderer zu erfüllen, selbst wenn sie nichts mit mir zu tun haben. Also es ist eine endlose Polarität zwischen einer sehr guten und einer sehr unangenehmen Seite. Und das Einzige, was einem Menschen helfen kann, zwischen diesen Polaritäten zu navigieren, ist wirklich die persönliche Korrektheit. Indem nicht der Verstand entscheidet, sondern das ganze Wesen in Form von Strategie und Autorität, wird man gleichsam zu jenen Erwartungen Ja sagen, die man auch erfüllen kann und will, und zu den anderen hoffentlich auf eine elegante Weise, auf eine nicht verletzende Weise Nein. Dann nützt mir die Projektion dort, wo ich sie wirklich nützen kann, und wo das nicht der Fall ist, da muss ich mich von meiner Attraktivität verabschieden und es auch mal aushalten, keinen Applaus zu bekommen. Jetzt muss man aber natürlich auch noch eine quasi dunkle Seite der 5 beleuchten, oder sagen wir mal eine problematische. Genauso wie es eben die positive Projektion gibt, gibt es auch die negative, und die hat sehr oft mit der Schuld zu tun. Das heißt, eine fünfte Linie wird eben auch leicht gesehen als der Redelsführer, als das Problemkind, als derjenige, der die anderen angestiftet hat, als derjenige oder diejenige, die an irgendetwas schuld ist. Und das kann genauso zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung führen. Also da ist es wichtig, sich auch darüber im Klaren zu sein, dass, wenn mich die Leute jetzt mal ganz negativ sehen, dass man sich das nicht zu Herzen nehmen sollte. Genauso wenig, wie wenn man super gut gesehen wird. Es ist nicht so persönlich. Wir haben natürlich eine Neigung, alles persönlich zu nehmen, was uns betrifft. Aber es ist nicht persönlich, es ist die Projektion. Wenn ich also quasi in den Himmel gelobt werde, ja, natürlich freue ich mich. Aber es wäre ganz heilsam, das nicht für die Wahrheit zu halten. Es ist die Projektion, die nützt mir im Augenblick. Und wenn ich liefern kann, kann sie mir auch über Jahre hinweg nützen. Aber so gut bin ich auch wieder nicht. Und wenn ein Moment da ist, wo man quasi fallen gelassen wird, ausgeschlossen wird, die negative Projektion, der Sündenbock, die fünfte Linie kann auch so leicht der Sündenbock werden, da ist, sich das erst recht nicht zu Herzen zu nehmen, so schlimm ist es auch nicht. Ich bin ein Mensch, der mag seine Fehler haben und nicht immer für andere zugänglich, freundlich, hilfreich sein. Aber ich bin kein Scheusal und kein Scharlatan und kein furchtbares Wesen. Es ist nur so, dass ich im Augenblick in den Augen anderer Menschen so erscheine. Also diese gewisse Unpersönlichkeit sich selbst gegenüber ist vielleicht der wirksamste Schutz, sich speziell die negative Projektion zu Herzen zu nehmen oder, was noch schlimmer wäre, ihr Glauben zu schenken. Weil das ist ja das Problem. Schuld ist ja eine der ganz, ganz großen Triebkräfte in unserer Welt. Und wenn jetzt eine fünfte Linie in der vierten Beziehung hört, es war deine Schuld und du bist ein Scheusal, naja, die Gefahr besteht natürlich, dass man das an einem bestimmten Punkt zu glauben beginnt. Und dann haben wir diese negative, sich selbst erfüllende Prophezeiung, da jemand, der glaubt, dass er schuldig ist, der beginnt, etwas zurückzuzahlen, der beginnt sozusagen etwas zu tun, um die Schuld auszubalancieren, kann sie aber nie zurückzahlen, weil sie gar nicht existiert. Also das ist ein sehr gefährlicher Mechanismus, über den man sich unbedingt im Klaren sein muss, weil Schuld wiegt schwer. In dem Moment, in dem ich annehme, in dem ich denke, in dem ich davon überzeugt bin, ich habe eine Schuld, in dem Moment bin ich sozusagen gefangen. In dem Moment wird jeder von mir irgendetwas kriegen können, nur damit ich meine Schuld abbezahle. Und es funktioniert nie, es ist nie genug, es ist ein Fass ohne Boden. Speziell in Beziehungen kann das sehr wichtig sein. Also wenn jemals zu Ihnen jemand sagen sollte, du hast mich so enttäuscht, von dir hätte ich mir etwas ganz anderes erwartet, dann ist der heilsamste Satz, den Sie sagen können, schade, dass du dich getäuscht hast. Die erste Linie ist die erste Linie. Und was ich damit meine ist, wenn Sie sich die mitgelieferten Grafik ansehen und sich die Hexagrammstruktur ansehen, dann sehen Sie, dass das Hexagramm von unten nach oben aufgebaut wird. Das heißt, die 1 ist nicht oben, sondern unten. Die 1 bildet im Hexagramm das Fundament. Und in ähnlicher Weise, in der Metapher des Hauses, wenn Sie sich dieses Bild anschauen, dann sehen Sie natürlich wieder, die 1 ist das Fundament, die 1 ist die Basis. So, was ist jetzt die Basis? Und bei jeder Linie ist es natürlich wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass das das Produkt einer langen Evolution ist und dass wir uns jede dieser Qualitäten als eine evolutionär entstandene Intelligenz vorstellen können. Was ist also die Intelligenz der Eins? Die Eins würde sagen, wenn das Fundament nicht fest begründet ist, wenn das Fundament nicht stabil ist, dann hat alles andere keinen Sinn. Bevor wir sozusagen darüber hinausgehen können, über dieses Fundament, bevor der nächste Schritt möglich ist, muss mal sicher sein, dass die Basis stimmt. Das ist der Zweck dieser Qualität. Aber so erleben Sie das natürlich nicht unbedingt, sondern die Qualität, die die erste Linie dazu bringt, sich um das Fundament zu kümmern, die sie dazu bringt, herauszufinden, ob es ein festes Fundament gibt, oder die sie dazu bringt, den Versuch zu machen, ein festes Fundament zu schaffen, das ist zuerst mal die Unsicherheit. Warum? Weil das Fundament, das worum es hier wirklich geht, immer etwas Verborgenes ist. Sie können das ja jeden Tag, so oft Sie wollen, erleben. Betrachten Sie ein Haus. Was sehen Sie? Sie sehen die Fassade. Sie sehen die ebene Erde und vielleicht den ersten Stock oder auch den 25. Stock. Sie sehen das Dach. Aber Sie sehen nicht das Fundament. Das heißt, das, worauf etwas ruht, ist immer unsichtbar. Und daher gibt es zuerst mal immer eine Unsicherheit darüber. Und im menschlichen Erleben, wenn Sie eine erste Linie haben, bedeutet das, dass am Beginn Ihrer Reise steht immer eine Unsicherheit. Jetzt, Unsicherheit ist kein angenehmer Zustand. Unsicherheit ist nicht das gleiche wie Angst, aber es ist auch nicht sehr weit weg davon. Das heißt, die Unsicherheit in Bezug darauf, ob jemand oder etwas ein festes Fundament hat, führt dazu, dass man sich dem Fundament zuwendet, weil jetzt möchte, ja, man muss herausfinden, ob das Fundament fest ist oder nicht. Das ist ein Teil der Rolle, das ist keine Wahl. Wenn ich unsicher bin, ist es mein natürliches Bestreben, herauszufinden. Und dann muss man natürlich zwei grundsätzliche Ausprägungen dessen unterscheiden. Das eine wäre sozusagen die Untersuchung eines existierenden Fundaments und das andere wäre die Schaffung eines festen Fundaments. Jetzt geht damit schon ganz klar einher, wir haben es also, eines der Hauptstichworte, auf Englisch ist es der Investigator, also der Forscher, der Untersucher, fast möchte ich sagen der Nachbohrer, ja, derjenige, der in die Tiefe gräbt gleichsam, der unter das Sichtbare blickt und daher immer tiefer graben muss, immer weiter gehen muss in seiner Erforschung, weil schlussendlich muss ja am Ende dieses Prozesses entweder ein Urteil darüber stehen, ob etwas ein festes Fundament hat oder nicht, oder, wenn es darum geht, ein Fundament zu erbauen, dann muss ich natürlich an einem bestimmten Punkt so weit kommen, dass ich sagen kann, jetzt habe ich die Sicherheit, die ich brauche. Das ist jetzt einer der Gründe, warum das Hauptstichwort der ersten Linie die Introspektion ist, das Hineinschauen. Und das Hineinschauen meint tiefer hineinschauen in ein Thema, tiefer hineinschauen in einen Menschen und tiefer hineinschauen in sich selbst. Also die Eins beschreibt auch immer eine Qualität im Menschen, die sich sozusagen selbst untersucht, die in sich selbst hineinschaut. Und auch das ist, obwohl es ja eigentlich Ausdruck einer Stärke ist, paradoxerweise zuerst mal etwas, was oberflächlich betrachtet schwächt. Also schwächt im Sinne von unsicher macht, weil wenn ich mich anschaue, wenn ich mich selbst erforsche, dann entdecke ich natürlich auch meine Schwachpunkte. Und in dem Sinn beginnt also jeder erste Linienprozess mit der Konfrontation, mit dem Nichtwissen, mit der Unsicherheit, mit dem Wunsch von der Unsicherheit zur Sicherheit zu kommen. Und das ist, wenn man so will, die zentrale Rolle, der Untersucher, der Erforscher, aber mehr getrieben aus dieser Unsicherheit heraus. Und das oder dadurch kommt es jetzt zu ganz bestimmten vorhersehbaren Themen. Das eine ist natürlich, wenn ich mich unsicher fühle, fühle ich mich schwach. Also eine der zentralen Polaritäten in der ersten Linie ist stark und schwach. Und zuerst mal beginnt sie sozusagen schwach. Das ist der Schüler, der in die Schule kommt, nicht? Der hat natürlich noch keine Basis. Das ist der Berufsanfänger, der noch keine Basis hat und sich in dem Sinne unterlegen oder schwach fühlt vielleicht. Und all das ist aber immer wieder nur ein neuer Antrieb, noch Stärke, noch Solidität und noch Sicherheit zu streben. Jetzt, wenn wir von Sicherheit sprechen, Sicherheit ist natürlich eines der ganz großen Themen in der Welt, gar keine Frage. Also die Eins strebt noch Sicherheit in allen Lebensbereichen. Ja, die möchte sich auskennen, die möchte eine solide finanzielle Basis haben, die möchte kompetent sein in einem Beruf. Und selbstverständlich auch in einer Beziehung wäre für eine Eins das Allerwichtigste, dass er sich auskennt. Mit wem habe ich es zu tun? Was ist unsere Basis? Worauf kann ich mich verlassen? Und weil auch das natürlich nicht von vornherein klar sein kann, bleibt also eine Eins in all diesen Lebensbereichen untersuchend, forschend, prüfend und nachbohrend, weil nur wenn sie herausgefunden hat, fühlt sie sich stark. Nur wenn sie herausgefunden hat, fühlt sie sich sicher. Das führt jetzt natürlich zu einer Art, man könnte durchaus sagen, studierendem Verhalten. Ja, also die typische Eins sammelt sozusagen Informationen und möchte dadurch herausfinden, ja, zum Beispiel, ob Human Design eine feste Basis hat. Das ist die ersten Linienstudenten. Ich habe wirklich viele Studenten schon in meinem Leben unterrichtet. Die ersten Linienstudenten, das sind die, die die meisten Bücher kaufen und die die meiste Information haben wollen, weil das ist ihr natürlicher Zugang, ihr ganz natürlicher Zugang, um herauszufinden, ob da was dran ist, ob das stimmen kann, ob das Substanz hat. Jetzt die Polarität stark-schwach ist eine ganz besonders wichtige. Jede Eins strebt danach, stark zu sein und hasst es, wenn sie sich schwach fühlt. Sie hat aber auch eine feine Wahrnehmung für Stärke und Schwäche. Das muss man sich auch überlegen. Jede Linie hat zu der Qualität, mit der sie stärkstens verbunden ist, auch eine Resonanz, eine Wahrnehmungsresonanz. Das heißt, wenn Sie eine erste Linie im Profil haben, dann reagieren Sie auf einer bestimmten Ebene im Außen auf Schwäche und auf Stärke. Und das ist unbedingt notwendig. Und zwar aus einem ganz praktischen Grund. Lassen Sie uns noch mal kurz zum Beispiel des Fundamentes des Hauses zurückkehren. Stellen Sie sich jetzt wirklich vor, ganz wörtlich, Sie würden jetzt das Fundament dieses Hauses untersuchen wollen. Was können Sie jetzt machen? Naja, eines können Sie nicht machen. Sie können nicht das ganze Haus ausgraben, hochheben und das Fundament untersuchen. Worauf ich hinaus möchte ist, Sie können nicht eine vollständige Untersuchung durchführen, die zu einer absoluten Gewissheit führt. Das geht gar nicht. Also was können Sie jetzt machen? Ja, Sie graben quasi an einer bestimmten Stelle hinunter oder meinetwegen Sie gehen auch in den Keller dieses Hauses. Also von innen oder von außen können Sie an einer bestimmten Stelle eine Überprüfung vornehmen. Aber nicht sozusagen am gesamten Thema, Objekt, Menschen. Damit diese Überprüfung sozusagen aussagekräftig ist, das ist ja wie eine Stichprobe, brauchen Sie ein Gespür dafür, wo das Fundament sicher stark ist und wo es zumindest eventuell schwach sein könnte. Und man kann sich das jetzt schon vorstellen, ne? Das gleiche Gespür braucht ein Controller, das gleiche Gespür braucht ein Finanzbeamter, das gleiche Gespür braucht ein Materialprüfer, das gleiche Gespür braucht der Professor, der den Studenten fragt. Also in dieser Resonanz mit stark und schwach entsteht für die Eins trotz der begrenzten Möglichkeit der Überprüfung die Möglichkeit, dort nachzuschauen, wo es wirklich wichtig ist. Dort nachzuschauen, wo die größte Wahrscheinlichkeit besteht, einen Schwachpunkt zu finden, falls es ihn denn gibt. Gut, damit wird es natürlich auch klar, dass der ganze erste Linienprozess ein Prozess ist, der Zeit braucht. Ja, der braucht einfach Zeit. Das kann man nicht machen an einem Nachmittag, sondern dieses Langsame, das Gründliche, auch das Detaillierte ist eine zwingende Voraussetzung, um von der Unsicherheit zur Sicherheit hinzukommen. Jetzt, einer der tieferen Themen der Eins ist, dass wenn man in die Tiefe geht, wenn man eben erforscht und überprüft, dass man dann Dinge herausfindet, die nicht offensichtlich sind, die an der Oberfläche nicht gesehen werden können. Und das ist das endgültige Streben eigentlich der Eins. Ja, sie möchte herausfinden, was die Wahrheit ist. Und zwar nicht im philosophischen Sinn. Ja, das wäre einer Eins viel zu nebulos. Nein, nicht im philosophischen Sinn, sondern so tief man etwas erfassen kann, so tief man etwas überprüfen kann. Also das ist, weil nur dort, in dieser zumindest relativen Wahrheit, kann eine Sicherheit sein. Erst dort habe ich einen festen Boden unter den Füßen und es spielt dabei keine Rolle, ob das Ergebnis der Untersuchung schließlich dazu führt zu sagen, das hat Substanz oder das hat keine Substanz. Das Wesentliche ist, dass man sich auskennt. Daher ist es zum Beispiel für Menschen, für Sie, wie Sie, ist es total wichtig, dass andere ehrlich mit Ihnen sind. Sie vertragen die schlimmste Wahrheit besser als eine tröstliche Lüge oder eine Beschwichtigung, weil nur diese relative Wahrheit führt zu einem Gefühl von Sicherheit. Daher, jetzt kann man sich schon vorstellen, das hat eine Reihe von gewaltigen Implikationen. Also selbstverständlich, die erste Linie bedeutet, wenn Sie was tun, müssen Sie so tun, dass Sie selber wissen, Sie haben eine feste Basis. Weil vorher werden Sie nicht die innere Sicherheit besitzen, um es anzuwenden, um damit sozusagen irgendwo in der Welt zu stehen, irgendwas damit zu machen. Also auch hier wieder die Geduld, die Gründlichkeit von der Pike auf lernen, so lange, bis man sich sicher ist, dass man sicher ist. Und dann kommt sozusagen der Triumph, jede Linie hat so ihren Triumph heraus. Und der Triumph ist, ich bin mir sicher. Ja, sozusagen, mir kann da jetzt niemand mehr an den Karren fahren. Ich bin mir sicher, ich habe das überprüft, ich habe das erforscht, ich kenne mich aus. Dann kommt sozusagen eine gewisse, ein Gefühl von Autorität. Ja, ich bin eine Autorität, ich kenne mich wirklich aus in diesem Bereich. Und das ist so wie eine der großen Belohnungen der ersten Linie. Jetzt gibt es aber natürlich neben diesem Hauptthema eine ganze Reihe von daraus resultierenden ebenso wichtigen Themen. Und das eine, was mit der Eins ganz, ganz tief verbunden ist, ist das Thema der Beobachtung. Das Thema der Beobachtung. Warum? Im praktischen Leben, wenn wir jetzt nicht von einem Wissenschaftler sprechen, der in seinem Labor tiefer und tiefer in was auch immer bohrt, sondern eben ein ganz normales Leben. Sie haben Beziehungen, Sie haben Tätigkeiten, Sie haben Themen, für die Sie sich interessieren. Wo kriege ich denn meine Informationen normalerweise her? Also ganz oft durch die Beobachtung. Und die Beobachtung, und wir wollen jetzt nicht philosophisch werden, aber im Moment, wo ich etwas beobachte, besteht immer die Gefahr, dass ich das, was ich beobachte, beeinflusse. Mit anderen Worten, ich beobachte dann gar nicht mehr das, was ich eigentlich beobachten wollte. Ich beobachte zum Beispiel jemanden, der sich bewusst geworden ist, dass er beobachtet wird. Und das verändert natürlich das Ergebnis. Das heißt, die Fähigkeit, möglichst unauffällig zu sein, ist eine der Qualitäten, die für eine Eins sehr wichtig sind, weil möglichst unauffällig zu sein, das bedeutet eben, das, was ich beobachte, möglichst wenig zu beeinflussen. Und ja, ich weiß, von den Quanteneffekten her gibt's natürlich, kann man das gar nicht verhindern, dass die Beobachtung irgendetwas verändert, aber wir bleiben jetzt mal ganz bescheiden auf der Ebene des normalen Lebens. Und wenn Sie dort sozusagen jemand oder etwas beobachten, der sich dessen nicht bewusst ist, werden Sie mehr Informationen bekommen, als wenn eben der Betroffene oder die Betroffenen sich darüber klar sind, dass sie beobachtet werden. Jede erste Linie hat auch eine gewisse Resonanz zum Stamm, das heißt auch eine Tendenz, die Sicherheit im Verbund zu suchen sozusagen von Menschen. Sie hat eine Resonanz mit dem Instinkt, also mit der mehr oder weniger ausgeprägten Fähigkeit, im Jetzt zu spüren, was gesund ist oder nicht, und hat eben auch einen Zugang, das, was die erste Linie letztlich erreichen kann, das ist der Zugang zu den Geheimnissen, nicht das Verborgene. Und das ist jetzt auch unter Umständen so eine Leidenschaft der Eins, nicht? Dieses so lange herumsuchen, dieses so lange hineinbohren, bis das Geheimnis gelüftet ist, bis das Rätsel gelöst ist. Also man kann sich natürlich vorstellen, es gibt natürlich viele Berufe, in denen so eine Eigenschaft sehr, sehr hilfreich ist. Aber die Qualität, die kommt natürlich nicht zum Erliegen, wenn man die Arbeitsstätte verlässt. Also so geht man dann eben auch mit den Menschen um in seinem Leben. So geht man mit allem um in seinem Leben. Das heißt, eine Eins kann jetzt auch für andere Menschen ganz schön lästig sein. Dieses Hinterfragende, dieses Nachbohrende, dieses ganz genau Wissenwollende kann natürlich andere Leute ganz schön nerven, sei es, dass sie etwas verbergen wollen oder sei es, dass sie auch einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Damit muss man also auf alle Fälle gefasst sein. Ganz wichtige Qualitäten der Eins sind also dann daher natürlich gründlich, genau, kritisch prüfend, nachbohrend. Und diese Qualitäten, die gehören natürlich bestärkt. Das heißt auch, wenn Sie jetzt manchmal anderen Leuten auf die Nerven gehen, sollten Sie sich das quasi nicht verbieten lassen oder madig machen lassen, weil eben diese Sicherheit, nach der Sie streben, das Erreichen dieser Sicherheit, genau von diesen Qualitäten abhängig ist. Und jetzt müssen wir auch ein bisschen zu den subtileren Herausforderungen der Eins kommen. Also gut, die Eins prüft, um Sicherheit zu finden. Und wir haben aber gesehen, am Beispiel des Fundaments, man kann nicht alles prüfen. Das geht nicht. Es ist nicht möglich. Also wie komme ich denn jetzt zu einem Ergebnis? Wie kann ich zu einer Schlussfolgerung kommen? Wie kann es dazu kommen, dass ich mich nicht mehr unsicher fühle, sondern sicher, obwohl ich nicht alles untersuchen kann? Und das ist jetzt eine Begrenzung, die jeder Mensch mit einer ersten Linie im Profil verstehen muss. Die absolute Sicherheit, die absolute Gewissheit kann es einfach nicht geben. Das kann es nicht geben. Es kann nur eine hinreichende Sicherheit geben. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum es kein Profil 1.1 gibt. Wenn es ein Profil 1.1 geben würde, dann wäre es ein Mensch, der würde wahrscheinlich sein ganzes Leben lang im Studieren und im Lernen und im Untersuchen verbringen, ohne je irgendetwas real zu tun. Also an einem bestimmten Punkt, das ist jetzt das Geheimnis und das ist der schwierige Punkt. An einem bestimmten Punkt ist es sicher genug und dann muss sozusagen auch mal Schluss sein mit der Theorie. Und das kann ein Punkt sein, der für Einser sehr, sehr schwer ist, weil sie eigentlich gerne diese gesamte, diese große Gewissheit hätten. Also an einem bestimmten Punkt muss es genug sein, so könnte man das beschreiben. Und dann geht es darum, aus der Untersuchung in etwas anderes überzuwechseln. Unter sehr ungünstigen Umständen kann es jetzt, weil man nicht die absolute Gewissheit erreichen kann, kann es zu einer bleibenden Unsicherheit kommen. Das hat dann natürlich meistens auch mit bestimmten Ereignissen im Leben zu tun. Nicht Verunsicherung ist die Schwachstelle der Eins. Einser lassen sich relativ leicht verunsichern. Denken Sie an die Kindheit, denken Sie an die Jugendjahre. Und wenn das unglücklich läuft und wenn dann dieser Wunsch nach der absoluten Gewissheit gleichsam übermächtig wird, dann kann das, es führt bei manchen Einsern zu einer Art Minderwertigkeitskomplex. Das heißt, ich fühle mich nie sicher und weil ich mich nie sicher fühle, habe ich gleichsam das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Den Eindruck, ich bin nicht gut genug, mir fehlt etwas Wesentliches. Und diese Verunsicherung, die kann zu einem sehr schwachen Leben führen. Mit anderen Worten, es ist für die Eins total gesund, den Dingen auf den Grund gegangen zu sein, die Sicherheit gefunden zu haben und sich stark zu fühlen, weil alles andere führt in eine Unterschätzung ihrer selbst, eine Unterschätzung ihrer selbst. Und das heißt, zu einem verzerrten Selbstbild, das aber natürlich Auswirkungen hat. Also das ist ein wichtiger Punkt, zu verstehen, dass wenn die absolute Sicherheit nicht erreicht werden kann, das ist nicht meine Schwäche, das ist nicht mein Fehler, sondern das liegt in der Natur der Sache. Ja, das ist eben, es ist nicht anders möglich. Für die erste Linie ist eine der wesentlichsten Momente, so sozusagen der Moment der Mutation, der Moment der Mutation, wenn aus der Unsicherheit Sicherheit wird. Und das bitte ich Sie auch in Ihrem eigenen Leben mal zu betrachten, rückwirkend zu betrachten oder auch von jetzt an zu beobachten. Das ist ironischerweise etwas, was Sie nicht machen können. Sie können sich mit etwas beschäftigen, Sie können etwas lernen, Sie können etwas untersuchen. Aber das heißt nicht, dass Sie sagen können, morgen Nachmittag habe ich es genug gemacht und dann fühle ich mich sicher. Das geschieht oder es geschieht nicht. Also man kann das nicht willentlich entscheiden, aber man kann sich dessen gewahr sein, ob es da ist oder nicht, und es sozusagen nicht persönlich nehmen, wenn diese Gewissheit sich noch nicht eingestellt hat. Und dann eine vielleicht noch überraschende Information. Die erste Linie hat eine Yin-Qualität, also eine aufnehmende, eine empfangende Qualität. Und jedenfalls mich hat das durchaus überrascht, als ich das gehört habe, weil dieses Untersuchen, nicht, dieses in die Tiefe bohren, das habe ich sozusagen mehr, für mich war das mehr eine penetrierende Qualität, nicht, also eine Qualität, die hinausgeht und gleichsam etwas durchdringt. Aber bei genauerer Betrachtung ist es schon richtig, weil was die Eins tut, sie nimmt jede Information auf, jedenfalls ist das eine sehr förderliche Qualität, sie nimmt jede Information auf, die ihr helfen kann. Das heißt, für eine Eins ist es natürlich ganz wichtig, sozusagen ergebnisunabhängig zu untersuchen, nicht Angst zu haben davor, dass das eine rauskommen könnte oder das andere, sondern ganz neutral zu schauen und dabei für jede sich bietende Information offen zu sein. Und eine Schlüsselqualität zur optimalen Informationsaufnahme, insbesondere wenn es um andere Menschen geht, das ist die Empathie. Das ist also eine Offenheit, ich meine eine Offenheit, fast könnte man sagen, eine freundliche Offenheit, die sich ganz natürlich oder zumindest ernsthaft versucht einzufühlen. Und das bezieht sich nicht nur auf Menschen. Sie können sich auch auf ein Tier einfühlen und Sie können sich auch auf das Fundament eines Hauses einfühlen. Und dann gibt es einen erleichterten Zugang zu dem, was man eigentlich überprüfen will. Dann gibt es die bestmöglichen Informationen, die es auch am wahrscheinlichsten machen, dass man zum Ergebnis kommt, also dass eine gewisse Sicherheit beinhaltet. Wenn wir uns jetzt dem Thema zuwenden, welche Bedeutung diese Linienqualität auf der körperlichen und auf der Gehirnebene hat, dann müssen wir zuerst einen kleinen Schritt zurücktreten und uns einiger Tatsachen bewusst werden, die wir normalerweise nicht kennen oder eine Tendenz haben zu verdrängen. Ihr Körper hat sein Eigenleben. Und das meiste davon bekommen Sie mit Ihrem Verstand bzw. mit Ihrem Bewusstsein nicht mit. Was bemerken Sie von Ihrem Immunsystem? Was bemerken Sie von dem, was sich in Ihren Organen ereignet? Und vielleicht noch viel grundsätzlicher, was bemerken Sie denn von all dem, was in Ihrem Gehirn geschieht? Also das meiste, mit Abstand das meiste, bemerken Sie nicht. Es geschieht, ohne dass Sie, das heißt, Ihr Verstand oder Ihr Bewusstsein, gefragt werden. Es wäre auch schlimm, ne? Wenn sich der Verstand darum kümmern müsste, dass Sie atmen, dann wären Sie wahrscheinlich längst tot. Also mit anderen Worten, wir müssen verstehen, der Körper und das Gehirn, obwohl sie die Basis von allem darstellen, was wir erleben können während eines Lebens, ist eigentlich die große Unbekannte. Dementsprechend ist es auch nicht so einfach, die Linienqualität in eine Sprache zu bringen, die dieses uns fremde Leben, auf dem alles basiert, ruht. Also das ist etwas, was man sozusagen mal als eine Präambel da stehen lassen muss. Ich meine nur als ein sehr überzeugendes Beispiel. Die Wissenschaft streitet, wie viele Zellen der menschliche Körper beinhaltet. Ich kann das auch nicht nachzählen, aber die Schätzungen, die die Wissenschaft zu bieten hat, die liegen zwischen 10 und 100 Trillionen von Zellen. Und jede einzelne davon hat irgendeine Funktion. Prozessiert irgendetwas, misst irgendetwas, nimmt einen Reiz auf, bearbeitet ihn, gibt ihn weiter, modifiziert ihn. Und dann haben wir unseren Verstand, der letztlich das Werkzeug unseres Bewusstseins darstellt, mit einer Verarbeitungskapazität, naja, soll sein von 30 oder 40 Eindrücken in der Sekunde, der meint, über den Körper Bescheid zu wissen. Und das tut er eben nicht. Und wir, wenn wir uns jetzt dieser Thematik zuwenden, die so wichtig ist, müssen gleichsam mal ganz bescheiden beginnen. Wir alle sind jetzt gerade im Verstand und versuchen zu verstehen, was diese bestimmte Linienqualität auf der unbewussten Seite bedeutet. Und unser Beginn muss sein, wir wissen es nicht. Wir müssen uns mit diesem Thema, sozusagen mit Respekt, aber natürlich auch mit einer gesunden Neugier und einem gesunden Forschergeist nähern. Ein erster Linienkörper ist also jetzt mal auf alle Fälle ein Körper, für den Sicherheit total wichtig ist. Aber jetzt sprechen wir eben nicht über die mentale Sicherheit, die dadurch zustande kommt, dass ich irgendwelche mentalen Informationen gesammelt habe, sondern wir sprechen von einer physischen Sicherheit. Also mit anderen Worten, das ist zum Beispiel ein Körper, für den als Kind die familiäre Situation eine total wichtige Bedeutung hat. Ich meine, das stimmt natürlich für alle Kinder. Aber hier geht es tatsächlich um das körperliche Wohlbefinden. Das ist ein Körper, der braucht einen sicheren Platz, der braucht eine möglichst sichere Umgebung, der braucht sichere Verhältnisse oder strebt jedenfalls später danach. Das ist ein Körper, für den auch zum Beispiel später die materielle Sicherheit von größter Bedeutung ist, die materielle, die existenzielle Sicherheit. Das ist kein Körper, der es gut erträgt, wenn er quasi in der Luft hängt. Der will wissen, welcher Boden da ist. Der braucht sozusagen physisch gesprochen ein festes Fundament. Das heißt, es ist ein Körper, der braucht auf jeder Ebene, auf jeder physischen Ebene, möglichst viel Sicherheit, weil dann fühlt er sich stark. Jetzt hört sich das vielleicht so an, als würde das Leben eines ersten Linienkörpers im Endeffekt langweilig werden. Das ist oder muss jedenfalls keinesfalls der Fall sein, aber es ist ein Körper, der unter allen Umständen nach dieser physischen Sicherheit streben wird, und dazu gehört natürlich in erster Linie die Sicherheit des Körpers selbst, und das heißt seine Stärke. Das ist ein Körper, der sich selbst wahrnimmt als stark oder schwach und der entsprechend auftreten wird. Also erste Linienkörper werden uns durch ihre Körpersprache deutlicher als andere zeigen, ob sie sich sicher oder unsicher fühlen, ob sie sich stark oder schwach fühlen. Also das ist zum Beispiel ein Körper, für den es gut ist, wenn er eine gewisse Stärke trainiert, wenn er zur Erfahrung kommen kann, dass er über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, die er braucht, um Sicherheit zu haben. Das andere ist, dass es natürlich auch der Körper braucht Geduld. Auch der Körper möchte etwas erforschen, nur tut er das auf eine andere Art und Weise als der Verstand. Das ist ja, wie erforscht denn ein Körper? Na, in erster Linie erforscht ein Körper über die sinnlichen Qualitäten, die ihm zur Verfügung stehen. Also, wir sagen umgangssprachlich die fünf Sinne, das ist jetzt nicht ganz richtig, es gibt mehr und auch etwas exotischere als das, was wir normalerweise mit den fünf Sinnen beschreiben. Aber das ist ein Körper, der ständig dabei ist, etwas herauszufinden und für den die Entscheidung, was genau er versucht herauszufinden, von allergrößter Bedeutung ist, weil nur wenn er das Richtige untersucht, findet er die Sicherheit, nach der er strebt. das ist sozusagen also in dem Sinne jetzt auch ein Körper, der natürlich in der Welt viel untersuchen muss, um diese Sicherheit zu finden. Es ist aber eben auch ein Körper, der sich selbst untersucht. Und das führt uns jetzt natürlich quasi zum Thema des Gehirns. Das Gehirn ist logischerweise immer ein Teil des Körpers, aber eben ein besonderer Teil des Körpers. Und die Natur des Körpers ist selbstverständlich nie unabhängig von der Natur des Gehirns. Darum ist es ja sozusagen auch möglich, in einem sehr abstrakten Sinne beides mit einer Linie zu beschreiben. Aber auf der Gehirnebene stellt sich das wesentlich komplexer natürlich dar. Was ist denn jetzt ein untersuchendes Gehirn? Was ist ein Gehirn, das sich selbst anschaut? Die Introspektion war einer unserer wichtigen Schlüsselbegriffe. Und das ist außerordentlich faszinierend, weil das Gehirn ist eine unvorstellbar komplexe Konstruktion, wenn ich das so sagen darf. Aber die ist ja lebendig. Die ist lebendig und sich selbst untersuchen heißt auf der Gehirnebene sehr stark, eine Art Monitor zu installieren, der bestimmte Dinge abbildet. Also in der Wissenschaft wird das Mapping genannt. Das heißt, was das Gehirn tut, also es tut viele Dinge mehr auch, aber das, worüber ich jetzt gerne sprechen möchte, ist, das Gehirn erstellt eigentlich ununterbrochen Landkarten. Die offensichtlichen Landkarten sind die Landkarten des Außen. Ja, also wenn Sie einen bestimmten Eindruck haben, Sie sitzen in einem Raum mit zwei anderen Personen und die Lichter sind an und es ist ein trüber Tag und die Personen tragen bunte Kleidung. Sie sehen eine Gesamtszene. Aber diese Gesamtszene ist nicht das, was Ihre Sinnesorgane wahrnehmen. Ihre Sinnesorgane nehmen sozusagen ganz kleine Mosaiksteinchen dieser Gesamtszene wahr. Und es ist das Gehirn, das daraus tatsächlich ein Bild der momentanen Situation konstruiert, indem es diese verschiedenen Bausteinchen, die von verschiedenen Sinnesdimensionen geliefert werden, also vom Sehen, vom Hören, vom Riechen und so weiter, zusammensetzt. Also quasi wie ein multidimensionales Puzzle. Gut, das ist das, was uns irgendwie klar ist, nicht? Das Gehirn erschafft einen Eindruck von der Außenwelt und der ist eine Landkarte. Der ist eine Landkarte, das ist nicht die Realität, sondern das ist das, was das Gehirn daraus konstruiert. Aber das Gleiche tut es jetzt natürlich auch für die inneren Vorgänge, weil die bevorzugte Aufgabe besteht ja darin, das gesamte biologische System in einem lebensfähigen Gleichgewicht zu halten. Und dazu brauchen Sie eine Landkarte des Außen, zum Beispiel die Temperatur, und Sie brauchen eine Landkarte des Innern, zum Beispiel auch die Temperatur. Und für jeden dieser wichtigen Parameter, die mit unserem Überleben zu tun haben, gibt es einen optimalen Wert. Zum Beispiel die Körpertemperatur liegt in etwa bei 36,9 Grad, der optimale Wert. Und wenn es eine davon wesentliche Abweichung gibt, wie weiß denn das Gehirn, dass es diese Abweichung gibt? Weil die Körpertemperatur monitort wird. Sie wird überwacht. Es gibt sozusagen eine Abbildung der Körpertemperatur, die mit dem Idealzustand verglichen wird. Und wenn eine solche Abweichung zu krass wird, naja, dann gibt es sozusagen einen Alarm und dann wird irgendeine Aktion oder Reaktion ausgelöst mit dem Ziel, der optimalen Körpertemperatur wieder so nahe als möglich zu kommen. Jetzt die Güte dieser Überwachungssysteme, ja, das ist ein Teil des Funktionierens des Gehirns. Aber das Gehirn ist eben auch in der Lage, sozusagen diese Überwachungssysteme selbst zu überwachen. Das ist jetzt eine Spezialität des erforschenden Gehirns. Das ist ein Gehirn, das in gewisser Weise herausfindet, wie der Körper funktioniert oder immer besser herausfindet, wie der Körper funktioniert. Und es ist ein Gehirn, das sich in diesem Sinne auch selber untersucht. Das führt natürlich auf der Ebene nicht zu einem möglichen Minderwertigkeitskomplex. Sowas kann nur im Verstand auftreten. Aber es ist ganz klar, dass je besser das funktioniert, desto stärker fühlt sich der Körper und desto selbstbewusster wird zum Beispiel die Körpersprache eines ersten Linienkörpers sein. Und gleichzeitig gibt es natürlich keine Garantie dafür, dass sich die Entwicklung in der Richtung der Stärke vollzieht. Das hängt ja auch von den Lebensumständen und den Erfahrungen ab. Der Körper ist ja auch ein sehr großer Gedächtnisspeicher, nicht auf einer molekularen Ebene. Das heißt, mit einem ersten Linienkörper haben wir einen Körper, der im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wird. Das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Einen Körper, der sich in gewisser Weise mit sich selbst beschäftigt und ein Gehirn, das sich mit sich selbst beschäftigt. Und die Kompetenz dieses Körpers besteht natürlich darin, zuerst mal sein eigenes Funktionieren ins Optimum zu bringen und dann natürlich in der Erforschung, in der physischen Erforschung der Umwelt, weil das ist das praktische Wissen, das zur körperlichen Sicherheit führt. Das alles vollzieht sich jetzt aber mehr oder weniger unbemerkt vom Verstand, weil der Verstand ist mit völlig anderen Dingen beschäftigt. Der Verstand, wenn der Körper ein erster Linienkörper ist, kann der Verstand niemals eine erste Linie sein, das ist aus technischen Gründen unmöglich. Also der Verstand ist mit anderen Menschen beschäftigt und mit irgendwelchen interessanten Themen und was er hinausbringen kann in die Welt, während sozusagen der Körper seiner eigenen Agenda nachgeht, seiner eigenen Beschäftigung nachgeht, die schlussendlich zu einer schwachen oder festen Basis wird für das, was der Verstand tun kann. Weil das muss uns auch ganz klar sein, der Verstand fußt natürlich immer auf dem Gehirn. Wir erleben ihn zwar als eine quasi eigenständige Einheit, aber das ist ein Teil unserer Illusion. Nicht, es ist sehr schnell einzusehen, dass wenn ihr Gehirn weg ist, ist ihr Verstand auch weg. Also alles, was ein Verstand schlussendlich je leisten kann und was dann auch zur Erfüllung der Funktion dieses Verstandes führen kann, muss auf der Gehirnfunktion basieren. Heißt natürlich auch, je stärker schlussendlich der Körper ist und je sicherer das Gehirn in seiner Verarbeitung, desto besser ist das Potenzial, das für den Verstand entsteht. Jetzt geht es also darum, das Profil 5.1 in seiner Gesamtheit zu fassen. Das heißt also mehr als die fünfte und die erste Linie, sondern eben als ein drittes, das sich daraus erhebt. Und um die 5.1 in diesem übergeordneten Sinne verstehen zu können, muss man zuerst den Rahmen kennen, in dem dieses Profil steht. Und bei diesem Rahmen handelt es sich um die Tatsache, dass die 5.1 ein transpersonales Profil ist. Es gibt insgesamt, man könnte sagen, drei Gruppen von Profilen. Die erste und größte Gruppe, das sind die sogenannten personalen Profile und die beziehen sich ganz natürlich auf sich selbst, sind sehr mit ihrem eigenen Prozess beschäftigt und finden darin auch ihre Erfüllung. Also der Schlüsselbegriff für die personalen Profile ist die sogenannte persönliche Bestimmung. Sie sind sozusagen für sich selbst persönlich bestimmt. Dann gibt es ein ganz, ganz kleines, ganz spezielles Profil, die 4.1, die so etwas wie die Brücke zwischen der personalen und der transpersonalen Welt bildet. Und dann gibt es also die zweite große Gruppe, aber kleiner als die personalen Profile, das sind die transpersonalen Profile. Und bei denen ist es nicht überraschend quasi umgekehrt wie bei den personalen. Die transpersonalen beziehen sich auf andere, zuerst mal auf andere. Die transpersonalen erleben sich eigentlich als in Beziehung seiend existierend. Sie schauen von daher gleichsam mehr nach außen, es liegt ihnen im Blut, nach außen zu schauen, weil sie tatsächlich ihre Rolle auf der Bühne des Lebens eben nur mit den richtigen Verbündeten, mit den richtigen Menschen erfüllen können. Also eine völlig andere, wenn auch natürlich für den Menschen meist unbewusste, nicht reflektierte Gegebenheit. Und ich habe lange nach einem guten Vergleich gesucht, um diesen Unterschied greifbar zu machen. Und ich meine, ich habe schlussendlich einen gefunden. Es gibt ein Kartenspiel, das heißt Doppelkopf. Und das besteht darin, dass vier Spieler am Tisch sitzen und jeweils zwei dieser vier Spieler bilden ein Team, spielen also zusammen gegen die anderen beiden. Aber eine der Herausforderungen dieses Spiels besteht darin, dass man am Anfang nicht wissen kann, mit wem man zusammenspielt. Man weiß nur, einer von den drei anderen muss es sein und muss jetzt also versuchen, aufgrund der Handlungen der Spieler herauszufinden, wer derjenige ist, der aufgrund der Kartenverteilung quasi der Partner ist in dieser Partie. Und das ist eine sehr schöne Sache. Die Personalen kann man sich vorstellen. Die spielen auch dieses Spiel auf der Bühne des Lebens, aber sie haben keine Ahnung, dass sie mit irgendjemandem zusammenspielen. Die schauen sozusagen immer nur in ihr eigenes Blatt und beziehen alles, was sich auf dem Tisch ereignet, auf sich selbst. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass es da irgendeine Beziehung gibt. Wohingegen die Transpersonalen, für die ist das selbstverständlich, die wissen sozusagen, dass sie auf dieser Bühne des Lebens Ausschau halten müssen nach jenen, mit denen sie zusammenspielen, weil sie sonst quasi ihr Spiel nicht gewinnen können, weil sie sonst ihre Rolle nicht erfüllen können. Und das bedeutet natürlich unter anderem auch, dass Transpersonale natürlich ihre Beziehungen zu anderen Menschen viel wichtiger nehmen, sich dieser aber auch viel mehr bewusst sind, nicht? Sowohl der Gegebenheit als auch der Notwendigkeit. Und jetzt kommt natürlich sofort das erste ganz offensichtliche Thema der 5.1 ins Spiel, die Projektion. Und in dem Fall ist die Projektion ja eine bewusst erlebte Qualität. Eine 5.1 ist sich also bewusst, dass sie für bestimmte Qualitäten Applaus bekommt, weil sie der Erwartung entsprechen, und für andere Qualitäten ganz sicher keinen Applaus, weil sie der Erwartung nicht entsprechen. Also die 5.1 hat ein gewisses Bewusstsein darüber, andere haben Erwartungen an mich. Und gleichzeitig, weil dieses Profil eben jetzt transpersonal ist, wiegen die Erwartungen dieser anderen schwer. Nicht, wenn Sie das Beispiel von vorher sozusagen gedanklich weiterverfolgen. Also ich sitze auf der Bühne des Lebens und halte Ausschau nach den Menschen, die ich sozusagen brauche, mit denen ich zusammenspiele auf der Bühne des Lebens. Dann ist es mir natürlich nicht egal, wie ich auf der Bühne erscheine, was allgemein gesprochen die Leute von mir halten, weil ich möchte ja sozusagen niemanden vergraulen, ich möchte ja niemanden dazu bringen, dass er wegläuft, weil vielleicht ist dieser jemand der oder diejenige, mit dem ich zusammenspiele. Das heißt, der Umgang mit der Projektion ist durch die Transpersonalität erschwert. Ja, ein personales Profil, da gibt es ja auch personale Profile, die fünfte Linien haben, die können in gewisser Weise sagen, Verzeihung, leck mich. Ja, ich bin in meinem eigenen Prozess, ich mache mein eigenes Ding. Wenn du mich nicht gut findest, findest du mich halt nicht gut. Aber für Transpersonale ist das richtig, richtig schwierig. Daher ist natürlich das erste Drama der 5.1 ist, den Mut aufzubringen, zu den falschen Erwartungen Nein zu sagen, obwohl man sich's dadurch mit Menschen verderben kann. Und das beginnt natürlicherweise zuerst mal in der Familie. Also wenn Vati und Mutti ihre Erwartungen hatten an das Söhnchen oder das Töchterlein, dann ist ja dieser Erwartungsdruck anfänglich oft so stark, dass das Kind dem folgt. Eine Zeit lang jedenfalls. Und irgendeinmal in dem klassischen Abnabelungsprozess wird es also darum gehen, zu enttäuschen, und der Erwartung, die da ist und der man sich natürlich dann auch schon bewusst ist, in dem Sinne dann klar entgegenzutreten. Und das ist die erste Ketzerei. Wir haben ja bei der fünften Linie diesen Begriff des Ketzers. Und die erste Ketzerei ist sozusagen eine ganz bescheidene, familiäre, wenn ich das so sagen darf. Ich bin anders. Es kommt raus. Es zeigt sich irgendwie oder es kommt raus. Ich bin anders, als ihr es von mir erwartet habt. Ich verhalte mich anders, ich mache was anderes, ich höre auf mit dem, was ihr gehofft habt, dass ich machen werde. Und in dem Moment natürlich ist die fünfte Linie das schwarze Schaf. Weil das ist genau jetzt dieser Moment, wo die positive Projektion einbricht und dann eben nicht zu einem Realismus führt im ersten Schritt, sondern zu einer negativen Projektion. Und eben der Sündenbock oder das schwarze Schaf, das ist jetzt sozusagen die zweite Seite der Rolle der 5-1. Zuerst sozusagen der Hoffnungsträger, die Hoffnungsträgerin, er oder sie wird es richten, er oder sie wird was auch immer erfüllen. Dann wird klar, das war ein Irrtum. Und dann haben wir den Außenseiter in der Familie, eben das schwarze Schaf, derjenige, der sich nicht an die Spielregeln hält. Weil Ketzer oder Ketzerin zu sein, bedeutet natürlich auch, dass man irgendwie unkonventionell ist. Ganz allgemein unkonventionell, dass man sich auch angezogen fühlt von, sagen wir mal, seltsamen Dingen, ungewöhnlichen Dingen, nicht dem allgemeinen Konsens entsprechenden Dingen. Also es wird natürlich, wir können ja unsere Rolle nicht verbergen auf Dauer, es wird also im Laufe der Zeit offensichtlich, Herr zumindest werden, dass unsere 5-1 ein schräger Vogel ist und eigentlich in diese Normalität nur sehr bedingt hineinpasst. Und gleichzeitig gibt es auch immer wieder die Erwartung, dass da doch noch der Wunsch erfüllt wird, dass doch noch der Traum erfüllt wird, dass es sozusagen zu etwas Gutem führen kann. Also was die 5-1 jetzt natürlicherweise erlebt, ist also ein totales Hin und Her, es oszillieren zwischen sozusagen in den Himmel gelobt werden und fallen gelassen werden und wirklich tief runterfallen können in der Gunst der anderen, im Urteil und in der Meinung der anderen. Naja, das ist für niemanden eine angenehme Situation. Und im Falle der 5-1 muss man sich jetzt vorstellen, wozu führt genau dieses Muster? Zu einer tiefen Verunsicherung. Die erste Linie ist, Sie erinnern sich, stark oder schwach, sie ist sich sicher oder nicht, sie hat einen Weg vor sich von der Unsicherheit zur Sicherheit. Also zuerst mal beginnt es immer mit der Unsicherheit. Die fundamentale Unsicherheit ist, wer bin ich eigentlich? Nicht, wenn mich alle auf eine bestimmte Art sehen oder auf verschiedene bestimmte Arten, dann ist es wahnsinnig verwirrend. Jeder da draußen scheint sich so sicher zu sein, wer ich bin und was ich kann und was ich soll, und ich selber weiß es aber nicht. Und dann kommt noch der Umstand, dass eben wenn ich's enttäusche, dann sehen sie mich auf einmal ganz anders, dann bin ich der missratene Sohn oder die undankbare Tochter. Und wer bin ich jetzt wirklich? Worauf kann ich mich verlassen? Wo ist mein Fundament? Und das ist jetzt die große Schwierigkeit der 5-1, weil das Fundament, das die 5-1 mal besonders interessiert ist, sieht mich der andere wirklich? Kann ich mich drauf verlassen, nicht? Wenn das nächste Mal irgendjemand quasi breit grinsend auf mich zukommt und mich ganz toll findet, kann ich dem trauen? Hat es eine Basis? Ist es wieder nur so eine Illusion? Werde ich in 3 Wochen fallen gelassen werden oder einen Vorwurf bekommen? Das heißt, gerade weil dieses Profil so transpersonal ist, sind diese Fragen so wichtig und quasi eine Art Stressquelle. Ne? Was kommt jetzt da wieder raus? Was kommt als nächstes? Was wollen die eigentlich genau von mir? Und das führt jetzt dazu, dass 5-1er manchmal Künstler sind, sich zu verstecken oder so schnell als möglich wieder zu verschwinden. Also, was ich damit meine ist, weil man nicht ständig durch die Erwartungen anderer belästigt sein möchte, ist man auch richtig froh, wenn man auch mal verschwinden kann. Und es ist ja ein Scherz seit dem Beginn des Human Designs, dass was eine 5. Linie als erstes macht, wenn sie nach Hause kommt, ist, sie zieht die Vorhänge zu, sie lässt die Jalousien runter, sie möchte mal nicht gesehen werden, weil im Augenblick, wo ich gesehen werde, gibt's wieder irgendwelche Projektionen, irgendwelche Annahmen, mit denen ich mich herumschlagen muss. Jetzt ist aber natürlich die 5-1 als erste Linie, ist sie designed, eine Grundlage sich zu erarbeiten, und es gilt auf alle Fälle für jedes 5-1er-Profil, also für Sie, das, was immer Sie tun, das darf ruhig schräg sein, also eine Ketzerei, was Unkonventionelles, aber was immer Sie tun, Sie brauchen eine Basis. Sie brauchen eine Basis, das heißt, Sie müssen es gründlich tun, Sie müssen von der Pike auf lernen, also es geht um eine solide Kompetenz, in welchem Bereich auch immer, weil nur dann werden Sie einen Körper haben, der selbstsicher genug ist, damit Sie auf irgendeiner Bühne stehen können, was ja letztlich ein Teil der Rolle der 5-1 ist, als Ketzer, der eine feste Basis hat, auf einer Bühne zu stehen und etwas Neues zu verbreiten. Weil wir wollen ja jetzt nicht ganz die übergeordnete Rolle, den Daseinszweck der 5.1 vergessen. Die Evolution hat sehr viel Mühe aufgewandt, um Mechanismen hervorzubringen, die Verbreitung des Neuen gestatten. Ja, von neuen Informationen, von neuen Witzen, also das, was wir Ketzereien nennen. Und wir alle wissen aber gleichzeitig, dass dem Neuen oft ein beträchtlicher Widerstand entgegengesetzt wird. Und im Falle der 5.1 ist sozusagen die Antwort der Evolution auf die Frage, wie kann man etwas Neues verbreiten, zuerst mal das Projektionsfeld, weil die Leute ja doch immer wieder erwarten, dass das, was sie bringen, einen Wert hat, aber gleichzeitig, es braucht eine Basis und diese Basis ist in gewisser Weise auch ein ganz wichtiger Schutz für die 5.1. Als 5.1 bekommen sie viele Chancen, aber auch ganz viele von diesen Chancen aus den falschen Gründen. Das heißt, man hat Erwartungen an sie, die sie nicht erfüllen können oder wollen. In dem Moment, wo die Erwartung sozusagen zerstört wird, die Hoffnung zerstört wird, hätten wir jetzt normalerweise den Umschwung in die negative Projektion. Aber wenn sozusagen unter diesem Zaubermantel der fünften Linie eine solide Basis auftaucht, dann ist ihnen der andere nicht böse. Dann ist es eher so wie, in dem Fall wirklich dann quasi schade, dass ich mich getäuscht habe, er ist jetzt doch nicht der Wunschschwiegersohn oder sie wird doch nicht meine nächste Geliebte, aber der oder die kennt sich aus. Also mit anderen Worten, zum Beispiel in einem Job, das, was hier wirklich zu tun ist, das können die. Also ich habe sozusagen aus den falschen Gründen den richtigen Menschen eingestellt, aus der Sicht zum Beispiel einer Firma oder eines Unternehmers. Und dann war die Projektion tatsächlich hilfreich, weil die Projektion hat dazu geführt, dass sie eine Chance bekommen haben. Und wenn unterhalb dieses Scheins, nicht, die fünfte, das ist ja quasi auch der schöne Schein, wenn unterhalb dieses schönen Scheins dann eine Substanz da ist, ein Fundament, dann wirkt sich das Ganze zu ihrem Vorteil aus. Das nächste ist, dass wenn sie eine 5.1 sind, die sozusagen ihre spezifische Ketzerei gefunden hat, also irgendein Thema, in dem sie was Neues bringen und auf irgendeine Art und Weise tätig sind, damit das zu verbreiten. Das kann aber natürlich auch die Krisenfeuerwehr sein, das Krisenmanagement, der Unternehmenssanierer. Die fünfte Linie wird sozusagen immer dann geholt, wenn es irgendwo brennt, und die fünfte Linie wird immer dann geholt, wenn keiner mehr weiter weiß. Weil dann ist man sozusagen offen für die Ketzerei. Nicht? Wenn alles Konventionelle nicht mehr funktioniert hat, dann, okay, in großer Not probieren wir es noch auf eine andere Art und Weise. Und dann ist das Muster, in dem die 5.1 mit Abstand am besten funktioniert. Kommen, Erwartungen erfüllen, wenn das eine Basis hat natürlich, Erwartungen erfüllen, und dann aber auch wieder verschwinden. Weil in der 5.1 als Thema der steckt ja dieses Thema der Universalisierung und das bedeutet auf lebenspraktischer Ebene, über eine 5.1 verbreiten sich immer irgendwelche Gerüchte. Also sagen wir mal neutraler Informationen. Aber eine 5.1, die wird im Außen irgendwie gesehen und wie sie gesehen wird, das wandert rum ohne ihr Zutun. Wenn sie jetzt kommen, eine Erwartung erfüllen können, weil sie sind der erfolgreiche Firmensanierer oder sie sind der erfolgreiche Heilpraktiker oder was auch immer, und dann sozusagen wieder verschwinden, in der Zeit, in der sie nicht da sind, wächst ihr guter Ruf am raschesten. Wohingegen, wenn sie ständig da sind, dann passiert paradoxerweise das Gegenteil. Und der Grund dafür ist, dass natürlich ein Teil ihres guten Rufes, auch wenn sie geliefert haben, ein Teil ist die Projektion, ein Teil ist, dass man sie quasi erhöht, dass man sie erhöht durch die Projektion, und dieser Nimbus, dieser Zauber geht verloren, wenn man zu lange am selben Platz ist, weil dann wird quasi immer offensichtlicher, dass auch die erfolgreichste 5.1, der größte Star, der beliebteste Sänger, ein ganz normaler Mensch ist. Ich sage an dieser Stelle in meinen Kursen oft, auch George Clooney hat vielleicht Mundgeruch, aber das merkt man erst, wenn man ihm nahe genug kommt. Wenn ein Abstand da ist, wenn er sozusagen nicht zu nahe kommt und gleich wieder verschwindet, merkt man das nicht. Und das ist sozusagen mit ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der 5-1. Ich liefere jene Ketzerei, die wirklich eine Basis hat. Damit habe ich die Erwartung erfüllt. Das ist quasi der Triumph dieses Profils. Aber dann schaue ich auch wieder, dass ich wegkomme und gehe meinetwegen irgendwo anders hin und wiederhole das gleiche Spiel und kann darauf vertrauen, dass sozusagen der Zauber, der meine Person umgibt, ungebrochen ist und dass sich mein guter Ruf verbreitet. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, man kann als 5-1er natürlich auch eine Zeit lang erfolgreich sein, ohne eine wirkliche Basis zu haben, weil die Projektionen der anderen haben ja eine ungeheure Kraft. Wenn jemand in ihnen den besonderen Menschen sieht, nach dem er gesucht hat, dann wird er diese Illusion, solange es geht, aufrechterhalten. Und es gibt einem natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, diese Täuschung des anderen auszunützen. Also, ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass alle erfolgreichen Hochstapler und Heiratsschwindler irgendwo in ihrem Profil eine fünfte Linie haben, weil sie dann sozusagen mehr oder weniger bewusst die Sehnsüchte und Wünsche des anderen benutzen, um zu bekommen, was sie wollen. Nur die Kehrseite dessen ist, es geht da jetzt nicht um eine moralische Bewertung, aber die Kehrseite dessen ist, wenn ich sozusagen in diesem Sinne jetzt einfach die Illusionen und Hoffnungen anderer Menschen ausnütze, das fällt mir irgendeinmal ins Genick, weil mein Ruf verbreitet sich. Er verbreitet sich einfach. Und wenn keine Basis da ist, wenn es nur das Ausnützen dieses schönen Scheins ist, dann kommt ziemlich sicher ein fundamentaler Absturz, der möglicherweise sozusagen irreparabel ist. Nicht dann bin ich mein Leben lang das schwarze Schaf, der Sündenbock, der Gauner, der Scharlatan, was auch immer. Also es ist sehr gut für 5-1er, sich dessen bewusst zu sein, dass sie immer ein wenig auf dünnem Eis gehen, dass dieses Eis wesentlich dicker wird, wenn es eine solide Basis gibt und dass es auf Dauer sehr wahrscheinlich die einzige erfolgversprechende Möglichkeit ist, auf der Basis, die man wirklich hat, aufzubauen. Ein weiteres wichtiges Keynoting der 5-1 ist natürlich, der forschende Ketzer. Also jemand, der sich mit einer Ketzerei beschäftigt, aber das wirklich seriös und tiefgehend. Also quasi eine ungewöhnliche Kombination. Die Welt betrachtet ja viele Dinge mit sehr skeptischen Augen, also zum Beispiel alles Spirituelle, alles Esoterische und so weiter. Und hat so ganz grundsätzlich die Annahme, dass das so Windeier sind, nicht? Dass sich Leute mit sowas beschäftigen, die die Füße nicht auf dem Boden haben und so weiter und so fort. Und die 5-1 kann jetzt im besten Fall sowas wie das Gegenbeispiel sein. Ich beschäftige mich mit was sehr Unkonventionellen, aber das mache ich auf eine total solide Weise. Eins, nicht? Da baue ich ein Fundament, das untersuche ich genau. Und daraus kommt dann eben auch die Stärke, die man durchaus braucht, um auf einer Bühne zu stehen. Damit ist die 5-1 also wirklich hier, auf irgendeine Art und Weise das Neue in die Welt zu bringen. Hoffentlich das Neue, das eine Basis hat. Und jetzt kommt nochmals die Transpersonalität herein. Wenn man quasi im Geschäft ist, etwas zu verbreiten, dann ist einem eben klar, dass das nicht ohne andere Menschen geht. Ja, ich brauche die Menschen, die auf mich projizieren, ich brauche die Menschen, die sich quasi von dieser Ketzerei überzeugen lassen. Ich brauche Verbündete, sonst ist es völlig unmöglich, irgendetwas in die Welt zu tragen. Und das ist richtig für einen Politiker, das ist richtig für einen Wissenschaftler, das ist richtig für einen Popstar, das ist auch richtig für die wesentlich bescheideneren 5-1er-Leben, die es ja überwiegend gibt. 5-1 heißt ja nicht, dass alle Stars werden. Aber man kann natürlich auch in einem kleinen Rahmen ein Star sein. Man kann auch in einem Briefmarkensammlerverein der Star sein. Aber immer nur, wenn man die Unterstützung anderer Verbündeter hat. Und von daher schließt sich jetzt sozusagen der Kreis zum Beginn unserer Darstellung. Die Transpersonalität der 5-1 ist auch ein notwendiges Element, um etwas wirklich quasi großflächig verbreiten zu können, potenziell. Und wonach die 5.1 Ausschau hält auf der Bühne des Lebens, das sind also genau jene Menschen, die ihr dabei behilflich sein können, Verzeihung, diesen Job zu machen. Als Frau mit dem Profil 5.1 sind Sie quasi, unter Anführungszeichen, die geborene Traumfrau. Was ich damit meine ist, dass jeder Mann, also mit dem Sie jetzt sozusagen irgendein ernsthaftes Altersfenster gemeinsam haben natürlich, dass jeder Mann in Ihnen das sehen wird, was er sich wünscht von einer Frau. Ich meine, es gibt natürlich auch die negative Projektion. Als fünfte Linie kann man auch gemobbt werden in der Schule beispielsweise. Aber im Großen und Ganzen, und wenn die Umstände es überhaupt erlauben, ist es eben eher eine positive Projektion. Und dann sieht also ein Mann in Ihnen die mögliche Traumfrau, was etwas präziser formuliert bedeutet, die Frau, die er jetzt gerne hätte. Also, das kann die Geliebte sein, das kann die heiße Affäre sein, das kann die mütterliche Ehefrau sein, das kann die kumpelhafte Ehefreundin sein. Aber was immer jetzt sozusagen ein Mann für eine Frau sucht, wird er in ihnen sehen. Und daher sind sie natürlich sehr attraktiv und anziehend und haben und hatten einfach viele Möglichkeiten. Ja, einfach viele Möglichkeiten. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und wir wissen schon, die meisten sind falsch, weil sie eben nicht alle 300, 400 oder 500 verschiedenen Frauentypen sein können, die sich Männer so wünschen, sondern sie werden eben auch ihre Grenzen haben, ihre Begrenzungen haben. Aber genau die sieht man eben nicht, solange dieser Zaubermantel der fünften Linie unbeschädigt oszilliert. Gut, jetzt ist also die Frage, was entsteht oder was sind die Themen, die aus dieser Anfangssituation entstehen? Und zuerst mal, also speziell in den jungen Jahren haben Sie vielleicht erlebt, dass Sie sehr attraktiv sind für andere, also für Männer, und dass Sie gleichzeitig, selbst wenn Sie jemanden auch attraktiv finden und wenn Sie zum Beispiel der Möglichkeit eines Abends folgen und mit dem nach Hause gehen, dass es irgendwie nicht klappt. Und der Grund dafür ist die Eins. Der Grund dafür ist, dass Ihr Körper nur mitmachen kann, wenn er sich sicher fühlt. Und nachdem der zumindest erste Anziehungspunkt die Illusion durch die Projektion ist, ist ja da noch keine Sicherheit. Das ist sehr schön für die Persönlichkeit. Es ist immer angenehm, attraktiv zu sein. Jeder freut sich, wenn er attraktiv ist. Aber der Körper spürt, oft genug jedenfalls, dass da noch keine oder zu wenig Basis ist und kann dann einfach nicht mitmachen. Das können dann die Dinge sein, wo oder die Situationen, wo sie sozusagen im letzten Augenblick davonlaufen. Auch weil sie in gewisser Weise spüren, dass sie vielleicht die Erwartungen gar nicht erfüllen können. Also man darf sich das jetzt nicht einseitig vorstellen, darauf will ich hinaus. 5.1 kann natürlich auch die femme fatale sein, die allen den Kopf verdreht. Aber sehr wahrscheinlich, im realen Leben sehr viel wahrscheinlicher ist eine Variante, wo man auch immer wieder in Kontakt mit der eigenen Unsicherheit kommt. Und ein wesentlicher Teil der Unsicherheit ist, was will der andere wirklich von mir? Beziehungsweise, wer bin ich denn in Relation zu dieser Erwartung? In längeren, in klassischeren Beziehungen wird natürlich dieses Projektionsfeld zuerst mal ebenfalls das große Thema sein. Also wenn Sie jetzt in eine typische, verpflichtende Langzeitbeziehung eintreten, dann basiert die mit Sicherheit darauf, dass der andere, der Partner in Ihnen das sieht, was er sich gewünscht hat, also seine Traumfrau. Das ist nicht nur gut für das Ego, nicht? Das ist nicht nur schön für das Ego, wenn es quasi geschmeichelt wird, sondern das ist auch ganz real sehr schön. Wenn ein Mann wirklich überzeugt ist, dass Sie seine Traumfrau sind, dann behandelt er Sie auch entsprechend und es tut sicher nicht weh. Und genau dort lauert jetzt die Falle. Weil das sehr angenehm ist, weil es dem Selbstwert gut tut, gibt es jetzt eine besonders große Scheu, in einer engen Beziehung den Partner zu enttäuschen. Und jetzt gibt's ganz viele 5-1er, die wirklich im Extremfall krank werden, weil sie sich mehr oder weniger ihr ganzes Leben bemühen, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Und die wichtigsten Bereiche, wo das geschieht, sind natürlich die Beziehung bzw. die Familie. Und der zweite wichtige Bereich wäre dann natürlich der Beruf. Aber hier sind wir natürlich im Bereich von Beziehung und Familie in erster Linie. Also das ist die erste Falle. Ich bemühe mich, die Erwartungen meines Partners zu erfüllen, weil ich quasi, ich möchte, dass es so schön bleibt. Ich möchte, dass die Illusion aufrechterhalten wird. Aber wenn Sie so gelebt haben, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass das nicht funktioniert. Erstens ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch, dass Sie irgendeinmal quasi die Rolle nicht mehr schaffen, weil sie ja dazu führen würde, dass Sie ständig und auch beträchtlich gegen sich selbst, gegen Ihre persönliche Integrität verstoßen. Das hält niemand ohne Folgen auf Dauer aus. Und wenn dann irgendeine Form von Korrektur da ist, dann bricht natürlich die Projektion erst recht zusammen und dann gibt's also die Enttäuschung beim Partner. Und das müssen Sie bitte verstehen als 5-1er Frau. In jeder Beziehung werden Sie den Partner irgendwie enttäuschen. Sie können dem Thema nicht ausweichen. Also quasi die Illusion, dass dieser Zauber der ersten Zeit auf Dauer aufrechterhalten werden kann. Das ist eine Illusion, die mit Sicherheit eben auch mal desillusioniert wird. Die Frage ist nicht, wie kann man das vermeiden. Die Frage ist, wie kann man damit umgehen, dass es geschehen muss. Und dafür ist zuerst mal natürlich wichtig, dass man sich des Themas überhaupt bewusst ist. Also nicht auf jede Begeisterung sozusagen des Partners hineinfällt, sich quasi nicht einreden lässt, so zu sein, wie er sie gerne hätte, sondern immer wieder, im Endeffekt natürlich aufgrund ihrer Strategie und Autorität, herauszufinden, ob eine bestimmte Erwartung wirklich etwas ist, was sie erfüllen können und wollen oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, so rechtzeitig als möglich und so klar als möglich und so freundlich als möglich, die Dinge klarzustellen. Und im Moment der Enttäuschung, das ist dann natürlich für die meisten Beziehungen eine Art Nagelprobe. In vielen Fällen, wenn die Enttäuschung kommt, ist die Beziehung letztlich zu Ende. Das muss man nicht beklagen, das ist auch keine Tragik. Es steht nirgends geschrieben, dass man lebenslange Beziehungen haben muss. Aber das ist erfahrungsgemäß, die Enttäuschung auf der anderen Seite kann so groß sein oder auch der Vertrauensverlust, der damit einhergeht, dass mehr oder weniger die Beziehung gestorben ist. Die Möglichkeit in dem Moment muss man aber auch sehen. Die Möglichkeit in dem Moment besteht darin, dass eine Beziehung auf eine reale Ebene gestellt wird. Wenn die Illusionen, ich will nicht sagen weg sind, aber reduziert sind, dann wird ja quasi das, was wirklich ist, sichtbarer als zuvor. Und aus der Sicht Ihres Profils würde das bedeuten, dann bekommt die Beziehung eine realere Basis. Vorher ist die Basis der Beziehung sehr stark die Illusionen, die durch die Projektion zustande kommen. Danach kann die Beziehung eine realere Basis bekommen. Aber die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Ihr Partner sozusagen aus dem Vorwurf in eine Art Erforschung gehen möchte. Das heißt, er muss schlussendlich an Ihnen so interessiert sein, dass er sich durch die Enttäuschung durchbeißt zu einer realen Erkenntnis, zu einer realen Untersuchung dessen, wer Sie sind. Und Sie müssen es aushalten, was auch nicht leicht ist, einen nicht unbeträchtlichen Teil Ihrer Attraktivität zu verlieren. Nicht im Moment der Enttäuschung werden Sie entzaubert. Und ich meine, dieser Zauber ist eben auch für die 5-1 was sehr Schönes. Also beide müssen sozusagen etwas loslassen, sofern sie eine Beziehung weiterführen und auf eine reale Grundlage stellen wollen. Und es kann natürlich, wie sich das abspielt und in welchem Zeitrahmen das läuft, kann ganz unterschiedlich sein, aber die grundlegende Mechanik lässt sich nicht ändern. Daher gibt es auch niemanden, der schuld ist. Also Sie sind nicht schuld, Sie haben die Projektion nicht erfunden, Ihr Partner ist nicht schuld, der hat sie auch nicht erfunden. Das ist eine Mechanik, derer man sich bewusst werden kann. Und sollten Sie in einer Beziehung sein oder einmal sein werden, die eine große Zeitüberbrückung hat, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, dann werden Sie feststellen, die Projektion endet nie ganz. Ja, auch wenn man es weiß, man fällt immer wieder drauf rein. Aber was man kann ist, man kann vielleicht gemeinsam schneller zurückfinden zu einem Schmunzeln. Das war das wieder. Ja, diese Erkenntnis. Das war wieder diese Projektion. Also dann muss es nicht unbedingt immer Vorwurf und Enttäuschung geben. Es kann auch mal ein Schmunzeln sein. Für das Zeitfenster zwischen 30 und 50, also dieser klassischen Zeit des Erwachsenseins, des sich in der Welt etablierens oder etabliert habens, treten natürlich bestimmte Aspekte des Profils in den Vordergrund. Und nachdem wir sozusagen über die Beziehungsebene, über das Mann- und Frausein ja bereits ausführlich gesprochen haben, möchte ich in diesem Abschnitt eher die berufliche Perspektive in den Vordergrund rücken. Also wenn Sie so 30 geworden sind, dann wäre es natürlich gut, eine feste Basis zu haben. Das heißt, irgendeine Ausbildung, irgendeine Fertigkeit, die, wo Sie selbst das Gefühl haben, eine feste Basis zu besitzen, wo Sie sich also sicher fühlen. Sicher fühlen. Und das ist der entscheidende Satz. Das ist nämlich ein Gefühl im Körper. Das ist quasi, wenn sich der Körper entspannen kann in seiner Funktion. Wenn Sie in eine Besprechung gehen in einer Firma und etwas zu vertreten haben und Sie gehen ganz gelassen und entspannt dorthin, dann haben Sie eine feste Basis. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie feststellen, dass Sie sehr aufgeregt und nervös sind und dass Sie vor allem dann auch total leicht zu verunsichern sind. Und wenn Sie verunsichert sind, dann wird alles sehr wackelig und dann kann natürlich auch die Projektion, die Sie vielleicht an eine bestimmte Position getragen hat, auch schnell wieder zerbröseln. Apropos Projektion, als 5-1er, wenn Sie eine Basis haben, auch wenn Sie einen relativ quasi normalen beruflichen Weg eingeschlagen haben, können Sie natürlich, haben Sie große Chancen auf Aufstieg. Weil wenn mal irgendwo auf der nächsten Ebene eine Position zu besetzen sein wird, dann wird man in Ihnen immer den Menschen sehen, der zumindest auch dafür in Frage kommt. Und trotzdem ist natürlich die Frage, können und wollen Sie das machen? Und es kann auch schwierig sein, zum Beispiel in einer Firma oder in einer irgendeiner Form von Institution, kann es schwierig sein, das Angebot eines Aufstiegs abzulehnen, weil man zum Beispiel spürt, eigentlich fehlt mir die Basis. Aber das wäre jedenfalls die Empfehlung, dass Sie solche Entscheidungen natürlich so korrekt als möglich treffen und eine höhere oder umfangreichere Position auch wirklich nur anstreben bzw. akzeptieren, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie dafür auch eine feste Basis haben. Am besten würde es, wie gesagt, funktionieren, wenn Sie in einer Funktion tätig sind, in der Sie kommen, liefern und wieder gehen können. Das gibt es natürlich in hunderten Bereichen. Wenn Sie ein Servicetechniker sind, nur als Beispiel, ein Servicetechniker, also jetzt nicht ein strahlender Star auf der Bühne irgendeiner Großstadt. Aber ein Servicetechniker folgt genau diesem Muster. Der kommt, im besten Fall löst er das Problem und dann geht er wieder. Das ist zum Beispiel für eine 5-1 ein gutes Muster. Und wenn wir uns andere Beispiele anschauen wollen, na gut, ja, eben, der Firmensanierer. Ja, der Firma geht's richtig schlecht, jetzt brauchen sie einen Ketzer, mit normalen Mitteln kann man das nicht mehr hinkriegen. Dann kommt der Sanierer und der darf, für eine begrenzte Zeit darf er alles, was die anderen nie durften. Der darf sich mit den Gewerkschaften anlegen und der darf Leute kündigen und der darf Verträge brechen. Der darf sozusagen alles, um die Firma zu retten. Aber wenn das erfolgt ist, dann wollen sie ihn auch wieder loswerden. Nicht? Niemand will immer einen Sanierer im Genick haben. Also das ist diese Qualität der 5-1, die sich eben natürlich in verschiedensten Berufen und Funktionen zeigen kann. Aber was eben nicht so gut für eine 5-1 funktioniert ist, wenn sie immer mit denselben Leuten im selben Büro sitzt und dasselbe macht. Ne? Dann geht der Zauber, wie gesagt, sehr schnell verloren. Das eröffnet auch die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit für negative Projektionen. Aber halt, das Stichwort negative Projektionen, dessen muss man sich immer, auch im Berufsleben natürlich, bewusst sein. Sie können auch ganz schnell zum Außenseiter in einer Firma werden. Und auch das, auch diese Gefahr ist natürlich größer, wenn sie ständig irgendwo sind. Ja, dann werden die Leute in ihnen den oder diejenige sehen, die es immer schafft, über die Weihnachtstage frei zu haben. Alle anderen müssen mal über Weihnachten arbeiten, aber sie nicht. Ja, dann gibt es schon wieder eine Projektion. Der oder die hat irgendeinen besonderen Draht zur Abteilungsleitung oder zur Chefität und oder erreicht das mit unfairen Mitteln. Und dagegen kann man sich nicht schützen, ne? Weil sie haben das nicht unter Kontrolle, sie haben das nicht in der Hand. Der in diesem Sinne beste Schutz wäre, wie gesagt, eine Funktion oder eine Tätigkeit, wo sie nicht ständig mit denselben Leuten am gleichen Ort sind, sondern zumindest kommen und gehen. Das wird ihrem guten Ruf, sofern sie überhaupt eine Basis haben, auch zuträglich sein. Ansonsten ist es natürlich die Zeit, wo sie nach wie vor, sie sind als Wesen interessiert an dem Ungewöhnlicheren, an den Neueren. Und ich meine, Ketzereien gibt es natürlich auch in so gut wie jedem beruflichen Feld. Ja eben, auch der Servicetechniker kann mit seinen Methoden zum Beispiel ein Ketzer sein oder eben nicht. Und ein Firmensanierer sowieso. Also sie werden natürlich auch ihr größtes Interesse automatisch in die Richtung haben. Nicht das Neue, das Unkonventionelle wird sie in jedem Bereich anziehen. Und das kann auch eine ganz wichtige Vorbereitungsphase sein unter diesem Aspekt, die Zeit zwischen 30 und 50, dass man sich vielleicht in etwas Neues einarbeitet oder etwas Neues entdeckt, sich dort eine Basis aneignet, die dann später, wenn es nach 50 eigentlich darum geht, das wirkliche Potenzial dieses Profils zu erfüllen, kann es dann sehr wichtig sein, dass in der Zeit davor eine solide Vorbereitung geschehen ist. Nicht? Dieses eben der forschende Ketzer, der erst bereit ist, auf die Bühne zu gehen, wenn er eine feste Basis gelegt hat. Für einen emotionalen Generator ergeben sich durch das Profil 5.1 jetzt noch einige spezielle Themen, die wir kurz betrachten wollen. Zuerst mal bedeutet Generator sein, dass man nicht initiativ sein kann. Also man kann natürlich schon, aber es funktioniert nicht. Und dieses Nicht-Initiativ-Sein fällt allen Generatoren schwer. Also zumindest zu Beginn. Das hat alle möglichen Gründe. In Ihrem Fall ist einer der naheliegendsten Gründe, Sie haben viel Energie. Das Sakralzentrum produziert Energie. Die Emotionalität, die Ihnen auch eigen ist, zumindest wenn Sie gut drauf sind, produziert quasi auch Energie. Und die Energie, die will irgendwo hin, die will irgendetwas tun. Und das Natürlichste quasi wäre das Handeln. Aber wenn Sie von sich aus etwas in Gang setzen, initiativ sind, haben Sie sicher schon festgestellt, es funktioniert einfach nicht. Man kann wirklich im Zusammenhang mit dem Profil sagen, wenn Sie initiativ sind, fehlt Ihnen die Basis. Und die Basis ist in Ihrem Fall die sakrale Reaktion und die kann nur zustande kommen, wenn man gefragt wird. Und das kommt nur zustande, wenn Sie nicht initiativ sind. Also letztlich geht es darum, darauf zu warten, dass man gefragt wird. Und wenn Sie gefragt werden, das Leben kann sich viele Wege dafür wählen, aber wenn Sie gefragt werden, dann haben Sie eine Reaktion. Und ich meine jetzt nicht die mentale Reaktion, nicht das, was Sie sich denken, sondern wirklich die Reaktion, die aus dem Körper kommt. Aber Sie sind ja auch emotional. Das heißt, die erste Reaktion, die Sie erleben, ist nicht bereits eine endgültige Entscheidung, sondern ein Hinweis. Weil diese Reaktion, wie alles andere auch, von Ihrem momentanen emotionalen Zustand beeinflusst und das heißt verzerrt ist. Manchmal ist das vielleicht nur geringfügig der Fall, manchmal ist es mit Sicherheit auch sehr stark der Fall, und man selbst als emotionaler Mensch hat meistens keine Ahnung, ob es gerade stark oder schwach ist. Daher muss ein emotionaler Verdauungsprozess erfolgen und der kann nur geschehen, der kann nur stattfinden, wenn Sie weiter warten. Im Grunde auf eine innere Klärung, die technisch gesehen dann erreicht ist, wenn sich eine Entscheidung nicht mehr ändert in Abhängigkeit vom emotionalen Zustand. Mit anderen Worten, wenn Sie, egal ob Sie gut oder schlecht drauf sind, die gleiche Entscheidung für richtig halten oder sich mit der gleichen Entscheidung schlussendlich wohlfühlen, dann können Sie entscheiden. Damit aber das Resultat dieses emotionalen Verdauungsvorgangs an die Oberfläche kommen kann, müssen Sie nochmal gefragt werden. Also es geht darum, tatsächlich nochmal darauf zu warten, dasselbe gefragt zu werden, um dann aufgrund der zweiten Reaktion schon eine relativ klare, relativ große Klarheit zu haben, insbesondere dann, wenn sich die erste bestätigt. Wenn sich die erste nicht bestätigt, kann es notwendig sein, noch länger zu warten. Jedenfalls so lange, bis es klar ist. Das ist zuerst mal unangenehm, die meisten Menschen erleben Warten als quasi verlorene Zeit, aber das ist falsch. Es geht darum, dass Ihre Entscheidungen wirklich eine Basis haben und die besteht in Ihrem Fall darin, dass Sie sich auf Dauer damit wohlfühlen und natürlich, dass das, was Sie tun werden, sowieso befriedigend ist. Und das braucht eben seine Zeit. Dann und nur dann haben Sie eine feste Basis. Und die ist so wichtig, die ist immer wichtig. Aber in Ihrem Fall ist sie doppelt wichtig, weil wenn Sie werden es ausstrahlen. Wenn Sie sich sicher fühlen, werden Sie das ausstrahlen. Und wenn Sie sich unsicher fühlen, werden Sie das auch ausstrahlen. Na bitte, wer wird einem Ketzer, einer Ketzerin Vertrauen schenken oder glauben, wenn die eine total unsichere Ausstrahlung hat? Nicht? Ich bringe irgendwas Besseres, aber ich bin mir nicht ganz sicher, sozusagen energetisch gesprochen, das wird niemanden überzeugen. Also zuerst mal brauchen Sie Ihre eigene Sicherheit und das zum Beispiel besonders in Bezug auf das Thema der Eins, womit beschäftigen Sie sich? Was erforschen Sie, was studieren Sie, was überprüfen Sie? Sozusagen, welcher Ketzerei widmen Sie Ihre Zeit und Energie? Weil das ist eine zentrale Entscheidung, weil Sie müssen es ja gründlich machen, als Eins. Sie können nicht oberflächlich sein. Also es wird in jedem Fall ein Aufwand sein. Daher sollte das Thema, das letztlich Ihr Thema wird, wirklich auf Sie zukommen und nicht Sie suchen sich Initiative eines. Und dann, wenn diese Grundlage da ist und Sie sich sicher fühlen, dann geht es noch immer nicht darum, initiativ vorzupreschen und irgendetwas in die Welt zu tragen, andere Leute davon zu überzeugen oder was auch immer, sondern es geht darum, darauf zu warten, gefragt zu werden. Und das ist erstens sowieso richtig und weise für Sie, aber im Zusammenhang mit dem Profil ist es auch eine Vorsichtsmaßnahme. Was Unkonventionelles Neues in die Welt zu tragen, ist ein Risiko, auch wenn man eine 5-1 ist. Also der Ketzer, die Ketzerin landen manchmal auf dem Scheiterhaufen. Und ja, in unserer Zeit sind die Scheiterhaufen zum Glück nicht mehr physisch, sondern eher medialer Natur. Aber auch da wollen sie nicht unbedingt landen. Und auch hier gilt, was sie schützt ist, wenn sie aus der mehrmaligen Reaktion heraus in eine quasi ketzerische Funktion oder Rolle finden, dann wird das für sie das Richtige sein. Und selbst wenn es mal zwischendurch ein bisschen rauer wird, werden sie mit sich selbst kein Problem haben. Und das ist das Wichtigste. Im Grunde bedeutet, der inneren Autorität und Strategie zu folgen, dass man sich befreit vom Ausgang, vom Ergebnis. Wenn ich ganz sicher bin, ich habe die für mich richtige Entscheidung getroffen, dann kann ich auch das akzeptieren, was daraus entsteht. Und dann haben Sie die vielleicht größte und seltenste Sicherheit. Und übrigens allein in diesem Prozess steckt schon enorm viel Ketzerisches, weil es sich doch sehr deutlich von der Normalität der Welt unterscheidet. Ja, wir haben jetzt einen weiten Weg miteinander zurückgelegt durch alle Höhen und Tiefen des Profils dieser Rolle, die wir designt sind, auf der Bühne des Lebens zu spielen. Und aus dem Grund möchte ich Ihnen sozusagen mal danken für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich auch für die Entscheidung, sich dieses Reading zu kaufen und dann eben auch anzuhören. Und gleichzeitig ist es jetzt wichtig, dass wir hinweisen auf die Begrenzung und die nächste Möglichkeit. Was ich mit Begrenzung meine ist, wir haben ja bei der Besprechung Ihres Profils gesehen, es funktioniert alles in einer Polarität. Jede Linie kann zu Qualitäten führen, die sehr erfüllend für uns sein können, aber sie kann natürlich auch zu Qualitäten führen, die alles andere als erfüllend sind, die schwierig sind oder vielleicht sogar leidvoll. Und die Entscheidung darüber, welche dieser beiden Seiten tatsächlich zum Tragen kommt, die liegt jetzt nicht im Profil selbst. Das muss man verstehen. Es ist wirklich wie das Kostüm auf der Bühne des Lebens. Wenn ich jetzt sozusagen die Rolle, keine Ahnung, des jugendlichen Helden habe, oder auch des Narren, das ist egal. Welche Rolle ich auch immer habe, ich trage das Kostüm, aber das Kostüm selbst erklärt mir nicht die Handlung. Das Kostüm selbst bestimmt nicht die Handlung. Ich kann als Narr Erfüllung finden und als jugendlicher Liebhaber und ich kann in beiden Rollen sozusagen kläglich abstürzen und versagen. Und das, die entscheidende Ebene, ist also Strategie und Autorität. Und darum möchte ich nochmal auf ein Thema zurückkommen, das ich schon am Anfang kurz erwähnt habe. Sollten Sie das Online-Einstiegsreading noch nicht haben, dann wäre das wirklich eine sehr, 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 sehr herzliche Empfehlung. Ich habe mich ja, weil es so wichtig ist, auch in diesem Profilreading bemüht, zumindest einige Kernsätze zu Ihrer Strategie und Autorität mit Ihrem Profil zu verbinden. Aber im Online-Reading haben Sie also in etwa 60, 65, 70 Minuten über die Zentren, die selbstverständlich auch eine ganz wichtige Ebene der Körpergrafik darstellen, und über Ihren Typus, Ihre Strategie und Autorität, also wesentlich ausführlicher als das, was Sie jetzt gehört haben. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil es gibt Ihnen die praktische Vorgangsweise, wie all die guten Dinge, über die wir beim Profil gesprochen haben, auch tatsächlich entstehen können. Also das ist wirklich die Bedienungsanleitung dafür, wie überlebe ich sozusagen auf der Bühne des Lebens, aber auch mehr als das, nicht nur wie überlebe ich dort, sondern wie überlebe ich dort als ich selbst und wie finde ich zu meiner spezifischen Erfüllung. Man kann das natürlich auch über ein Grundreading machen. Ein Grundreading ist dann sozusagen eine individuell handgefertigte, maßgeschneiderte Analyse, aber das Online-Einstiegsreading würde für diesen Zweck absolut reichen. Wenn Sie ein Mensch sind, Sie merken, ich bin jetzt so ein bisschen beim Werbung machen, ich hoffe, das stört Sie nicht, wenn Sie ein Mensch sind, der sich gerne auch theoretisch mit Informationen beschäftigt, also zum Beispiel eine erste Linie würde mir einfallen, und Sie sich ein bisschen mit den Grundlagen des Human Designs vertraut machen wollen und darüber hinaus mit allen Zentren, also mit anderen Worten, mit ein tiefes Verständnis sowohl des Zentrums im allgemeinen Sinn, als auch des offenen und des definierten Zentrums, dann möchte ich sozusagen noch einen Tabubruch begehen. Ich möchte Ihnen ein Buch von mir empfehlen. Und zwar nicht speziell, weil es von mir ist, wirklich nicht, aber es beinhaltet all diese Themen und ist bei uns als E-Book um 9,90 Euro erhältlich. Das heißt, es gibt, glaube ich, weltweit derzeit keine günstigere Informationsquelle, wenn Sie Ihr Einstiegswissen vertiefen wollen. Wenn Sie ansonsten an nächsten Schritten interessiert sind, dann bieten sich noch zwei Dinge unmittelbar an. Das eine wäre der Human Design Report. Das ist ein aus dem Englischen übersetztes Produkt, das anders als die Produkte, die Sie bis jetzt kennen, ist insofern, als es nicht in einer Thematik in die Tiefe geht, sondern einen Überblick über ganz viele verschiedene Elemente gibt, die im Human Design vorkommen. Also das ist nicht eine tiefgehende Erklärung, sondern das ist ein umfangreicher, interessanter Überblick. Und der ist in schriftlicher Form. Das muss man ja auch dazu sagen. Es gibt Menschen, die bevorzugen das Geschriebene und es gibt Menschen, die bevorzugen eben das Akustische. Und sollten Sie zu denen gehören, die sehr gerne das Geschriebene haben, dann ist der HD-Report natürlich also doppelt zu empfehlen. Und schlussendlich möchte ich Sie auf etwas hinweisen, was ein großer Schritt wäre, ich weiß das, aber ein großer wertvoller Schritt. Human Design, ich weiß, dass Human Design wahnsinnig interessant ist. Und man kann sich intellektuell mit Human Design sein Leben lang beschäftigen, ohne dass das langweilig wird, aber leider auch, ohne dass sich in ihrem Leben wirklich etwas verändert. Das heißt, Human Design muss letztlich gelebt werden. Human Design ist nicht etwas, was man glaubt. Human Design ist nicht einfach etwas, was man studiert, sondern um es gleichsam wirklich studieren zu können, muss man es beginnen zu leben. Und wir alle wissen, dass es zwar theoretisch relativ einfach ist, Strategie und Autorität zu verstehen, aber im realen Leben ist es alles andere als einfach, das zu erkennen und zu leben. Jetzt ein Reading ist ein wichtiger erster Anstoß und es gibt sicher Menschen, die in der Lage sind, nach einem einzelnen Reading ihren Weg zu gehen. Ich behaupte aber, nach mehr als 25 Jahren Erfahrung in diesem Prozess, das gilt für eine sehr kleine, glückliche Minderheit. Die absolute Mehrheit aller Menschen, und da nehme ich mich definitiv nicht aus, hätten ihren Weg nicht gefunden oder jedenfalls nicht so leicht gefunden, ohne weitergehende Prozessunterstützung. Dafür gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann das auch immer wieder mit einem Analytiker, einer Analytikerin haben, wenn man zum Beispiel in schwierigen Lebenssituationen steckt, sich quasi von außen unterstützen lassen. Aber die allgemeine Empfehlung, die ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte, ist, sich in ein Seminar zu trauen, und zwar in das Living Design Seminar. Das ist ein Kurs, der nicht in erster Linie die theoretische Ausbildung zum Ziel hat, sondern Sie mit all dem Wissen, das da ist, nach einem Online-Einstiegsreading, nach einem Grundreading, nach einem Profilreading, mit diesen Dingen in einen praktischen Kontakt zu bringen. Das heißt, dass das Konzept, das Sie jetzt verstanden haben, zu einer lebendigen Erfahrung wird, die Sie in Ihrem Leben wiedererkennen können. Und darüber hinaus ist ein sehr, sehr wichtiger Schwerpunkt des Living Design Seminars das Fokussieren auf die Nicht-Selbstmuster in den offenen Zentren. Also, wenn Sie schon ein Online-Reading hatten oder wenn Sie mein Buch gelesen haben, dann wissen Sie theoretisch zum Beispiel, das offene Emotionalzentrum ist konfliktscheu oder das offene Ego versucht, seinen Selbstwert zu beweisen. Aber Sie wissen noch nicht, wie genau sich das in Ihrem Leben äußert, in welchen Situationen passiert Ihnen das, mit welchen Menschen passiert Ihnen das besonders und wie verbinden sich diese Muster. Weil es nicht selbst, das besteht nicht einfach aus isolierten mechanischen Mustern. Das Licht selbst ist sozusagen wirklich ein Schatten, es ist lebendig und es hat in dem Sinne sozusagen sein eigenes Leben und seine eigene Gestalt. Und wenn es uns gelingt, dieses Leben und diese Gestalt des Nicht-Selbst erfahrbar, erkennbar, erinnerbar zu machen, dann wird es natürlich ungleich leichter, das zu erkennen, wenn es sich gerade wieder mal erhebt in meinem Leben. Und das in ähnlicher Weise gilt das für Strategie und Autorität im positiven Sinn. Ja, wenn ich ein Generator bin und ich soll reagieren, gut und schön, aber ich kenne jede Menge Generatoren, deren erste Frage nach 2-3 Wochen Praxis darin besteht, wie kann ich mir denn sicher sein, dass das eine Reaktion ist? Und das deutet eben genau auf dasselbe Problem hin. Ich habe das Konzept verstanden, aber ich weiß noch nicht, wie sich's genau anfühlt. Und das sind Dinge, die kann man in einem Kurs, wo es einen Dialog gibt, wo es eine 1:1 Arbeit gibt und wo es vor allem auch andere Teilnehmer gibt, die ja genau die gleiche Problematik haben. Das lässt sich also in einem Kurs ungleich, und ich meine ungleich, tiefer, schneller und besser lösen als in jeder anderen Methodik. Und so ein Kurs ist natürlich vom Aufwand her ein Sprung. Das kostet jetzt nicht 59 oder 69 oder 79 Euro. Das kostet je nach Variante zwischen 350 und 450 Euro und wahrscheinlich muss man auch noch irgendwo hinfahren. Also es ist ein großer Schritt, aber ich möchte wirklich sagen, es ist ein Schritt, der sich lohnt. Sie finden auf unserer Homepage immer aktuelle Kursangebote von Lernern, die ich persönlich ausgebildet habe, die eine große Erfahrung im Human Design und typischerweise auch noch in einem anderen Spezialbereich haben, die also an deren Kompetenz es wirklich keinen Zweifel geben kann und die jeder diesen Kurs auf ihre ganz individuelle Art und Weise machen. Das heißt, so sehr es um ein Thema geht im Living Design, so wird durch die verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen, die das anbieten, wird alles kriegt natürlich auch wieder mal alles eine individuelle Note. Und wir haben uns bemüht, die Kursbeschreibungen so zu gestalten, dass Sie das auch erkennen können, mit wem hätten Sie es gegebenenfalls zu tun, damit Sie sich eben den Menschen aussuchen können, der am besten zu Ihnen passt, bei dem Sie sich eingeladen fühlen, auf den Sie reagieren, den Sie für möglicherweise überraschend halten oder mit dem Sie auch Ihren Frieden finden können. Ja, in diesem Sinne darf ich mich nochmals bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Reading weiterhelfen wird bei einer immer stärkeren Beziehung zu sich selbst. Und vielleicht hören wir uns ja bei einer anderen Gelegenheit wieder. Unabhängig davon können Sie mit uns auch in einem ganz unverbindlichen Kontakt bleiben. Einmal natürlich über unseren Newsletter. Sollten Sie diesen noch nicht bestellt haben oder noch nicht bekommen, dann bitte tragen Sie sich ein. Und darüber hinaus finden Sie uns sowohl auf Facebook mit immer wieder interessanten Beiträgen und auch Audioclips zu verschiedenen Themen, beziehungsweise auch auf YouTube. Dort werden immer wieder Videos zu Themen präsentiert werden, die hoffentlich auf Ihr Interesse stoßen.